Es geht ja vor allen Dingen um Eigenregulation. Das ist das Schönste daran. Je mehr ich alleine reguliere, desto besser komme ich da raus, als wenn es von außen reguliert wird.
Ich wünsche mir für meine Kids, dass ich sie unterstützen kann da drin, eigene Regulation zu finden.
Wir für uns können uns auch bei den Kindern entschuldigen.
Ich glaube, es ist einfach super wichtig zu wissen, dass wir als Menschen ja trotzdem Beziehungswesen sind, ne? Beziehungsweise als Individuen nicht unser Kind sind.
Dass jeder Papa, jede Mama, jedes Elternteil zu jedem Zeitpunkt immer das Beste gibt.
Dass ich mich als Enkel bei meinen Großeltern melden muss, das stimmt halt einfach nicht.
Jeder Dritte, der hier klingelt, wird erschossen. Der Zweite war schon da.
Ich finde gut, Kevin, dass du nicht wie deine Mama und deine Oma bist, sondern mehr wie dein Papa.
Family Flow, der Podcast. Der Podcast für Eltern, die mehr aus ihrem und aus dem Leben ihrer Kinder machen wollen. Du bist ein Papa, du bist eine Mama. Du möchtest deinen eigenen Weg leben, deinen eigenen Stil leben. Du möchtest deinen Kindern das authentischste Vorbild sein, was du eben sein kannst. Bleib du selbst, bleib bei dir. Und somit seid ihr eine Familie, ein Team. Ich bin Cola, dreifacher Papa, dreifacher Opa und Familienmentor. Ich möchte dich inspirieren und dir praktische Tipps mit an die Hand geben, wie du in der Kommunikation, wie du in der Beziehung, wie du im authentischen Leben vorwärts kommst. Ich freue mich, dir diese heutige Folge präsentieren zu können. Viel Spaß damit! Hallihallo da draußen, Family Flow, der Podcast. Wieder mal einen tollen Gesprächsgast, einen, den ich schon fast am Anfang angesprochen hatte. Inzwischen hat sich's endlich ergeben. Endlich vor allen Dingen ganz lustig, weil wir natürlich regelmäßig Kontakt haben. Regelmäßig, unregelmäßig, müsste man sagen, weil er auch nicht gerade um die Ecke wohnt. Warum ich das so betone? Weil ich viele, mit denen ich hier rede, logischerweise nicht jeden Tag sehe oder regelmäßig sehe. Dieser junge Mann ist mein Sohn. Da bin ich auch sehr froh darüber, dass er mal hier reinkommt, mal mitmacht. Auch, weil er einen spannenden Werdegang hat im Beruflichen. Das eine oder andere, was er als kleiner Junge machen wollte. Er wollte mal Koch werden, kann ich mich entsinnen. Und ich weiß auch, dass er inzwischen immer noch ganz gerne in der Küche steht oder mal grillen. Grillen ist jetzt so ein bisschen sein, ich will nicht sagen Hobby, aber doch, macht er ganz gerne. Inzwischen hat sich alles so hingeschubst, dass er systemischer Einzel-, Paar- und Familientherapeut ist. Also, das merkst du da draußen, ja, in meine Richtung geht, beziehungsweise ich in seine, er in meine, wie auch immer das jetzt betiteln wollen. Genauso hat er wie ich auch verschiedene Sachen, er hat auch im Fitnessstudio gearbeitet, wie ich lange. Spannend, und da möchte ich nachher noch drauf eingehen, ist der Werdegang, während er noch im Studium war, diese ganze Wohngruppengeschichte, die Situation, wo er da gearbeitet hat, das ist total schön, weil auch da natürlich so ein paar Sachen, ja, ihn geprägt haben, glaube ich, aber kannst du uns gleich selber erzählen. Ich freue mich wirklich und bin schon rot und mir ist warm und muss natürlich den jungen Mann erstmal begrüßen. Hallo Kevin.
Ja, hallo. Ich weiß gar nicht, wie ich dich jetzt hier nennen soll, ob ich sage Cola, ob ich sage Papa. Mal gucken, was aus mir rauskommt.
Wollte ich gerade sagen.
In den nächsten paar Minuten.
So wie du es als gut empfindest, weil jeder weiß es ja jetzt, logischerweise. Und was ich ja auch ganz toll finde, als ich dir erzählt habe, ich heirate und deine Frau, du und deine Frau, ihr habt euch ja im gleichen Jahr kennengelernt wie meine Frau und ich, dann hast du sie mir vorgestellt, das fand ich auch ganz klasse, am Rand eines Wettkampfes. Ich habe einen Wettkampf in eurer Nähe gehabt, in Thüringen, und dann habe ich sie da das erste Mal gesehen, als ich schwitzend nach dem Wettkampf irgendwo lag. Auch ganz geil. Und dann zwei Jahre später, 2015, als ich gesagt habe, Sophia und ich heiraten, hast du mir auf der Hochzeit erzählt, du bist schwanger. Ach nee, nicht du, deine Frau ist schwanger und ich werde
Ich
dich
sah danach
nicht.
auch aus, als ob ich schwanger war.
Ja, genau, das kennen wir ja als Papas. Ja, und inzwischen sind es drei Kinder, alle drei klasse im April geboren. Und ja, mich zum dreifachen Opa gemacht, total schön. Und die letzte kleine Süße. Ich halte übrigens mit Namen mich hier zurück. Auch deine Halbbrüder habe ich nicht mit Namen betitelt hier im Podcast. Musst du selber wissen, wie du das hältst. Aber erzähl doch mal erstmal ganz allgemein, wie du diese Sachen, dieses Ganze, was ich gerade erzählt habe, selbst empfunden hast.
Das war eine ganze Menge, die du jetzt schon erzählt hast. Ich musste das ein oder andere Mal schmunzeln. Das sehen ja die Leute da draußen, die zuhören, gar nicht. Aber ich musste als erstes dran denken, du hast beschrieben, wie du Johanna kennengelernt hast. Und dann dachte ich mir gerade so, ja, ich hatte sie ja auch erst eine Woche vorher kennengelernt. Das war ja eine ganz spannende Dynamik, wie das passiert ist. Und wie es der Zufall so wollte, war es halt uns beiden möglich, da vorbeizukommen, dadurch, dass Johanna damals ein Auto hatte. Ich hatte zu dem Zeitpunkt ja noch gar keinen Führerschein. Ich erinnere mich gar nicht mehr daran, ob wir dir erzählt hatten, dass wir zusammenkommen oder dass ich komme oder das weiß ich gar nicht mehr, wie das war. Aber ich erinnere mich auf jeden Fall an diesen Wettkampf, dass wir dann in dieser in dieser Zieleinlaufstrecke dann waren, dann gemeinsam Richtung Stadt irgendwie nochmal gelaufen sind. Ich weiß gar nicht, ob wir dann Kaffee getrunken haben oder so.
Ja, genau.
Aber ich erinnere mich auf jeden Fall daran noch, da ist ja auch der eine Mitteilnehmer von dir ist dann in diesen Schienen noch hängen geblieben. Aber ich erinnere mich auf jeden Fall sehr gut an den Tag noch. Aber wie du schon beschrieben hast, die Zeit zwischen ich habe Johanna kennengelernt und ich bin dann kam es zu diesen Hochzeiten, war eine sehr spannende Zeit, weil ich war zu dem Zeitpunkt noch öfter in Berlin als jetzt, auch aufgrund dessen, weil meine Weiterbildung ja in Berlin dann stattgefunden hat nach dem Studium. Wobei, als ich Johanna kennengelernt habe, war ich ja noch mitten im Studium, beziehungsweise gerade angefangen. Ich habe 2013 begonnen, in dem Jahr, wo wir unsere Frauen kennengelernt haben. Aber damit war der Weg nach Berlin irgendwie nochmal ein Stück kürzer oder einfacher, gerade auch wenn man weniger Kinder hatte oder gar keine Kinder hatte. Und ich erinnere mich gerade, um das mal chronologisch zu machen, auch an einen Zeitpunkt, in dem wir auch uns unterhalten haben. Ich glaube, da waren wir im Schloss Schöneberg. Da waren wir irgendwie zusammen essen, immer war, wenn ich in Berlin war. Schön, nicht Schloss, wie heißt das? Dieses Einkaufszentrum, was da in der Nähe vom Rathaus
Ja, genau,
ist.
ich weiß.
Da gibt es diese Fre ich weiß es gerade nicht, direkt am U-Bahnhof kann man da irgendwie hochlaufen. Auf jeden Fall gab es da diese Fressmeile und da haben wir uns immer mal zum Essen getroffen und einmal haben wir uns auch da darüber unterhalten, wie denn eigentlich das mit unseren Frauen so ist. Und das habe ich noch sehr im Kopf.
Genau.
Und das hat ein Stück weit auch geprägt, dass es jetzt so weit ist, wie es halt ist, dass wir mit unseren Frauen und unseren Kindern jetzt irgendwie unterwegs sind. Und dann fand ich auch noch ganz spannend das Jahr, in dem wir dann geheiratet haben. Wir hatten schon sehr frühzeitig irgendwie bekannt gegeben, wann irgendwie unser Termin sein wird. Nee, das stimmt nicht. Wir wussten, dass es in dem Jahr ist, mussten dann nochmal den Termin ändern. Das hatte einen anderen Grund, warum wir den Termin nochmal ändern mussten. Und dann kam irgendwie spontan die Info rein, ey, wir heiraten auch in 4 Wochen. Und wir so, oh krass, okay, und los. Das war, also ich weiß nicht, ob es 4 Wochen waren, vielleicht waren es 6 Wochen, aber es war so kurzfristig, dass ich da terminlich echt Probleme hatte, gut da zu sein. Aber es war schön, dass wir mit dabei waren, auf jeden Fall. Und auch der Weg, wo ich dir dann, ich sag bewusst wo, weil es ja ein Ort war, wo ich dir es mitgeteilt habe, dass wir schwanger sind, war auf jeden Fall eine sehr bewegte Zeit.
Definitiv.
Gerade auch, weil ich noch nicht so ganz klar wusste, wie nehmt ihr das alle wahr? Sowohl meine Mama als auch du und die restliche Familie. Das war ja dann irgendwie doch irgendwie sehr überraschend, obwohl das von der Beziehung her, wie Johanna und ich unterwegs sind, eigentlich nicht so überraschend war, dass das irgendwann passiert. Aber ja, das war spannend, einfach so die Wahrnehmung, wie das in der Familie aufkam, weil das war ja dann auf einmal erstes Kind und erstes Enkelkind und erstes Urenkelkind und erstes Ur-Urenkelkind. Also es gab ganz, ganz, ganz viel, wo das einfach super spannend war. Ich glaube, jetzt habe ich vor allem die Chronologie, was so die Beziehung angeht, schon abgedeckt. Hattest du noch eine andere Frage, die ich gerade vergessen habe?
Nee, vor allen Dingen ging es ja wirklich um das Wahrnehmen und du hast jetzt auch bei mir schon wieder das ein oder andere hochgeholt, was ich, also das mit dem Rathauspassagen, glaube ich, waren das, heißen die, glaube ich, weiß jetzt gar nicht genau. Aber ich kann mich jetzt entsinnen, an diese Situation konnte ich mich gar nicht mehr entsinnen. Hast du mich jetzt gerade mir wieder ins Gedächtnis gerufen, finde ich cool. Und ich glaube, es wird heute mehrfach so sein, dass wir uns hier gegenseitig Sachen hinschubsen, die wir gar nicht mehr so auf dem Schirm hatten. Logischerweise, wir hatten ja vorher schon drüber gesprochen, dass du sagst, es geht ja auch ums Wahrnehmen. Und ich glaube, das ist auch echt wichtig, weil wir beide auf dem ganzen Weg vom Tag, als deine Mutter mir gesagt hat, sie ist schwanger, bis jetzt etliches erlebt haben. Höhen, Tiefen, Wahrnehmungen, wie du schon sagst, unterschiedlichster Natur. Und ja, auch Sachen, die mir, wenn ich jetzt mal so im Nachhinein drüber nachdenke, aber auch damals schon, mich selbst immer wieder selbst nahegebracht haben. Ich bin ja schon immer einer gewesen, der überlegt hat, wo geht's hin, was kannst du, wo bist du gut, was solltest du lieber lassen, und genauso auch auf Menschen bezogen. Mit welchen Menschen möchtest du mehr zu tun haben, mit welchen Menschen möchtest du weniger zu tun haben, was sich ja manchmal einfach ergibt, aber oft ja auch eine bewusste Entscheidung sein sollte, so wie ich mich ja auch gerade erst, gar nicht lange her, ein paar Monate her, vor einem wirklich langjährigen Freund, kannst du sagen, getrennt habe, wo ich gesagt habe, alles klar, mach du mal deins, ich mach meins. Und das sind so Sachen, die, ich finde das mega spannend, weil ich jetzt in meinem Kopf gerade so viele Bilder habe, sei es jetzt, dass wir zum Beispiel ganz gerne mal Minigolf spielen waren damals als kleiner Junge, dann später im Jugendalter bist du ja Billard spielen gewesen, sehr viel, waren wir auch regelmäßig, du jetzt im Verein, logischerweise deutlich besser als ich, als ja, Kneipenspieler wollte ich fast sagen, aber doch schon ganz guter, aber eben nicht so gut wie jemand im Verein. Und die ganzen Empfindungen, und das muss ich natürlich auch den Leuten draußen mal erzählen, ich hatte mich von deiner Mama getrennt und 2 Wochen später hat sie mir gesagt, sie ist schwanger. Und das war natürlich in dieser Situation, ich glaube, zu dem Zeitpunkt war ich noch 20, 21, egal. Nee, 20, genau. Und da bin ich natürlich erstmal innerlich zusammengesackt, verständlicherweise. Ich glaube, das würde jedem so gehen, weil du trennst dich von jemandem und hinterher hörst du, dass deine Partnerin schwanger ist. Aber ich habe vom ersten Moment an gesagt, kein Ding, ich stehe dazu, ich unterstütze dich, wo ich unterstützen kann. Weil, wie gesagt, als 20-Jähriger noch grün hinter den Ohren, kann ich ja auch nicht sagen, dass ich da schon reif war. Und hab aber auch, das muss ich dazu sagen, deiner Mama immer gesagt, ich nehme dir die Entscheidung nicht ab. Weil sie natürlich selber gesagt hat, will ich es denn behalten, will ich es nicht behalten, was ist hier, wie. Das sind ja Gedanken, die du in dem Alter, und sie war 18, ganz anders. Also als sie schwanger war, 17, und dann 18, als du geboren wurdest. Natürlich eine ganz andere Situation, logischerweise. Und dann, ja, ging es eben so weit, dass ich selbst bei der Geburt anwesend war und alles, das war mir auch wichtig. Und dich sogar schon gesehen habe, bevor sie dich gesehen hat, weil es ja ein bisschen Komplikationen gab. Also von daher, ich bin mit dir in einem extra Raum gewesen, als du ein kleines Zwergchen warst, während sich um sie gekümmert wurde. Genau. Ja, und daraus Stück für Stück mit Höhen und Tiefen das eben entstanden, was jetzt entstanden ist. Und eine Sache, ich habe ja, das wissen die Leute draußen ja auch, einen Fragebogen, den die Leute ausfüllen sollen, dürfen, wenn sie möchten. Und da hast du eine Sache geschrieben, die du natürlich als Mensch, als Kind eines oder zweier Menschen und genauso auch als Therapeut beantwortet hast, bin ich der Meinung, aber das finde ich total schön, wo du der Meinung bist, woher die größten Probleme, nenne ich es mal so, ich habe jetzt den direkten Satz nicht vor der Nase, herkommen innerhalb einer Familie. Und da hast du ganz konkret geantwortet, Verletzungen in unserer Kindheit. Zum einen, was meinst du damit? Zum anderen, gehst du darauf ein, was du selbst erlebt hast? Ja oder nein? Das musst du selber entscheiden.
Muss ich mal schauen, wo die Reise hingeht, wenn ich da so, ich sag mal, unreflektiert jetzt versuche, was so zu sagen. Also ganz akut, wenn ich jetzt sage, ich bin hier mit meiner Frau unterwegs und wir haben jetzt hier ein Haus, in dem wir leben, was ja irgendwie für eine Herausforderung sorgt, wie das in Zukunft laufen soll mit diesem Haus. Aber unabhängig der Wohnsituation, wenn wir Themen haben, wo wir einfach nicht eins sind, ne? Wo es dann auch mal zum Streit kommt, vielleicht lauter wird, auf jeden Fall emotional wird, dann merke ich auch da ganz oft, dass da einfach Situationen sind, wie, ich nenne es mal, mein inneres Kind mit ihrem inneren Kind diskutiert. Ich will nicht sagen, dass die Kinder miteinander streiten, das ist es manchmal nicht, aber man merkt auf jeden Fall, dass die Emotionen, die hochkommen, eigentlich gar nicht zum Partner gehören und gar nicht zu diesem Erwachsenen-Ich gehören. Und wenn ich dann, letztens gab es auch mal eine Situation, das war ein größeres Thema, ich saß dann auf dem Sofa und habe ganz zum Schluss gesagt, hey, pass auf, wenn ich da als Erwachsener gerade drüber nachdenke, ist das gerade gar nicht so schlimm. So. Aber ich merke halt, dass oft komme ich aus dieser Situation, aus dieser Emotion, die ich vielleicht schon seit Kindesalter mit hochnehme, einfach nicht raus.
Ne? Konkret verletztes und Kind oder nur einfach Kind?
Das kann ich anhand dieser Situation jetzt gar nicht ganz konkret machen. Mhm. Ne? Aber oft ist es wirklich verletztes Kind, aber auch verletztes Kind, was als Erwachsener sagt, es ist eigentlich gar nicht schlimm. So, ne?
Aber da sind wir wieder bei der Wahrnehmung, weil du ja selber sagst Wahrnehmung. Und als Kind hast du es definitiv anders wahrgenommen, als du es jetzt reflektieren kannst, ganz klar.
Ja, genau. Aber wenn ich in der Emotion drin bin, in der Streitsituation drin oder in der Verletzung drin bin, die ich gefühlt von meinem Partner erhalte, aber eigentlich vielleicht eine Verletzung ist, die ich als Kind erhalten habe, aus der komme ich dann in der emotionalen Situation einfach nicht gut raus und habe gar keinen so guten Zugang auf dieses Erwachsenen-Ich. Und ich glaube, das ist wirklich der Punkt, in dem viele Erwachsene auch drinstecken, dass sich diese inneren Kinder miteinander auseinandersetzen oder miteinander streiten. Wenn ich jetzt hier mir vorstelle, dass mein Kind oder meine Kinder in Schule oder Kita genau die gleiche Situation mit einer Person hätten, mit der genau gleichen Emotionalität, die natürlich als Erwachsener, weil wir viel mehr erfahren haben, schon höchstwahrscheinlich stärker sein wird, aber dann in dieser Kindersituation drin sind, die haben ja noch gar nicht das Wissen, das Mindset dazu, wie kann ich da reflektiert damit umgehen. Ne? Und dann stecken die in der Emotion drin und dann endet es halt in, die hauen sich oder die schreien sich an und sagen Mami oder irgendwas. Ja, also es passiert halt irgendwas, weil sie die Emotionen selbst nicht gut regulieren können. Und ich glaube, dass wir als Erwachsene einfach in diesen Emotionen oft auch noch dann gefangen sind, wenn wir in diesen Situationen sind, wo die Emotionen hochkommen. Ne? Ich überlege halt, ob ich das irgendwo konkret gerade machen kann, für mich persönlich.
Aber ich verstehe das schon. Das ist so ganz spannend, wenn du es jetzt vergleichst, wenn ein Kind in der gleichen Situation, man versucht ja dann immer, sich sein eigenes Kind in so einer Situation, in der Kita, in der Schule, weiß ich nicht, wo, vorzustellen. Das finde ich schon ganz cool. Vor allen Dingen, ich rede ja auch immer gerne davon, dass du, was heißt, ich rede davon, ich bin davon überzeugt, dass jeder Mensch kompetent ist. Vom ersten Tag an kompetent für sein eigenes Leben. Und das heißt natürlich nur, kompetent, soweit meine Erfahrungen reichen, dass ich als kleines Baby wirklich nur schreien kann und schreie, weil ich weiß, okay, da reagiert jemand, egal ob ich meine Windeln voll habe oder was auch immer, und später kann ich es artikulieren, später kann ich auch meine Emotionen kontrollieren, beziehungsweise die Reaktion auf die Emotionen, und das ist natürlich wirklich eine Sache des Lernens, ist ja klar. Also ich verlange von keinem Fünfjährigen, dass er seine Wut, seine Aggression, die in dem Moment hochkommen, weil irgendwas ist, kontrollieren kann. Ich verlange schon bis zu einem gewissen Punkt, dass die Reaktion kontrolliert werden kann, weil kein Mensch muss, keine Ahnung, Sachen zerschmeißen oder rumwerfen oder weißt du, was ich meine. Aber vom Sinn gemäß ist das schon spannend, diesen Vergleich, dass du selber ans Kind denkst und sagst, Mensch, wenn jetzt im Kindergarten, in der Schule die gleiche Situation ist und später gehst du da eben, ja, vorsichtig, würde ich auch nicht sagen, aber anders mit um, ganz klar.
Also ich habe da zwei Gedanken zu. Mir fällt der eine jetzt gerade erstmal akut ein, vielleicht kommt der zweite währenddessen noch hoch. Dieses Bild vom Kind, ich nutze das in meiner Arbeit auch manchmal gerne, also ich benutze es eigentlich super gerne, aber manchmal passt es halt nicht, weil du nicht so diese, ich sag mal, Kopfmenschen hast, die sich da irgendwie reindenken können, sondern die lieber ins Handeln kommen wollen. Mhm. Aber es gibt so ein System, ich meine von dem systemischen Aggressionsmanagement. Ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Das nennt sich Aggressionsacht, liegt daran, dass das so ein Symbol ist, was in so einer liegenden Acht ist. Und es teilt sich auch nochmal in 8 Stufen ein, wovon 4 geachtet und 4 geächtet sind. Also quasi gesellschaftlich anerkannt und nicht anerkannt. Und das beschreibt ganz gut, wo es eigentlich hingeht. Weil es geht darum, dass eine Person einen Bedarf hat. Und wenn dieser Bedarf nicht gestillt wird, geht man auf diese 8 quasi in diese nächsten Stufen rein. Und das kann man sich super bei einem Kind einfach vorstellen. Wenn ein Bedarf nicht gestillt wird und wenn der Bedarf ist Hunger zum Beispiel, dann gibt es erstmal im ersten Schritt irgendwie eine gewisse Enttäuschung und wenn man die irgendwie ja verbalisieren kann und so, ach Mann oder so, dann reicht es manchmal schon auf, um ein Zeichen zu geben, okay, mein Bedarf wird gestillt, aber je nachdem, wenn dieser Bedarf dann trotzdem nicht gestillt, gibt es halt, wie gesagt, 8 verschiedene Stufen. Und davon sind die nächsten Stufen nach einer Enttäuschung kommt ein Frust und dann kommt eine Emotion, meistens Wut oder Trauer. Ne? Und da rede ich noch nicht von Kindern, die dann rumschlagen, weil dann sind wir schon bei dem anderen Bereich, wo es darum geht, Dinge zu zerstören, genau. Dann sich selbst irgendwie, erst andere zu verletzen, dann sich selbst zu verletzen. Also das wären dann quasi die Bereiche, die irgendwie gesellschaftlich nicht okay sind. Aber ganz oft ist es auch so, dass die Erwachsenen im System mit Kindern zusammen irgendwie ja bestimmte von diesen 4 Schritten, die okay sind, unterdrücken. Ach, sei doch nicht traurig.
Ja, so ungefähr. Der Klassiker.
Oder sei doch nicht wütend. So, also, aber das ist total wichtig, dem Kind zu sagen, okay, du bist gerade enttäuscht, was ist denn das Problem? Oder hey, du bist gerade frustriert, was ist denn das Problem? Oder hey, du bist gerade wütend, du bist traurig, was ist denn das Problem? Was ist dein Bedarf? Wie können wir das den Bedarf stillen? Ich mag das Wort Problem eigentlich gar nicht. Ich gucke lieber auf die Lösung. Deswegen, welchen Bedarf müssten wir stillen? Oft haben die Kinder vielleicht auch gar keinen Zugang darauf. Das ist aber überhaupt nicht schlimm. Aber der Punkt ist, wenn wir in einem Kinderalter auch schon gelernt haben, dass wir bestimmte Dinge davon nicht verwenden dürfen, zum Beispiel Trauer und Wut oder einfach schon mal so ein leichtes Ärgernis, was frustrierend ist, dann ist es halt soweit, dass wir im Streit vielleicht auch einfach zu diesen nicht okayen Sachen greifen, wie Gegenstände durch die Gegend werfen, ja, oder dann irgendwie die Hand erheben. Ja, aber das liegt halt auch unter Umständen daran, dass man diese Sachen nicht lernen durfte oder verlernt hat, sage ich mal.
Ja, und genauso, wie du schon sagst, je öfter ich eben diese eine, nennen wir mal diesen einen Punkt in der liegenden 8, nicht gestillt bekomme und je öfter ich in die nächste Phase springe, indem ich andere verletze, indem ich mich verletze, indem ich Dinge durch die Gegend werfe oder was auch immer kaputt mache, desto mehr habe ich das auch für mich abgespeichert. Da sind wir ja wieder bei einem Thema, was ich auch mit Gerald Hüther besprochen habe. Das Gehirn speichert nur Lösungen. In dem Moment speichert mein Gehirn die Lösung, es geht mir besser, wenn ich Sachen zerschmeiße und mache und tue. Und wenn ich das eben nie reguliere, es geht ja vor allen Dingen um Eigenregulation, das ist das Schönste daran, je mehr ich alleine reguliere, desto besser komme ich da raus, als wenn es von außen reguliert wird. Und wenn ich das eben nie hinbekomme oder selten, sagen wir es mal so, dann habe ich das, nehme ich das natürlich mit ins Erwachsenenalter und in diese Streitigkeiten, da waren wir ja gerade am Anfang, mit anderen Personen, am meisten mit Partnern und ich erlebe das auch sehr oft, wenn die Partner zusammenleben, mega, alles toll, jahrelang teilweise und dann, wenn Kinder kommen, kommt es erst hoch, weil dann Sachen hochkommen, die ja, Parallelen aufwerfen.
Ich mache mir kurz eine Notiz, da komme ich aber auch gleich nochmal drauf zurück. Mir ist das andere wieder eingefallen, ich sagte davon, ich habe 2 Punkte. Du hast nämlich gesagt, Kinder oder Menschen sind grundsätzlich von Geburt an kompetent. Ich habe letztens von einer, ich meine, sie ist Jugendpsychologin, so einen Beitrag auf Instagram gesehen, die halt gesagt hat, hey, lass deine Kinder, wenn sie ins Bett gehen, in Anführungszeichen Quatsch machen. Ne? Weil ich merke, bei meinem Sohn ist es so, der legt sich gerne mit den Beinen an die Wand und klopft dann an die Wand. Das ist halt total nervig für unsere Tochter, weil die im Nachbarzimmer wohnt und dann immer das Klopfen hört. So. Oder auch Kinder, die auf einmal abends anfangen rumzurennen und Party zu machen. Da hat auf jeden Fall diese Psychologin gesagt, das ist ein Mechanismus, den Kinder von Hause aus können, um sich zu regulieren, dass sie schlafen gehen können. Und das ist halt total spannend. Da habe ich als Kind natürlich nie drüber nachgedacht, aber ich erinnere mich auch dran, dass vielleicht auch du, vielleicht meine Mama, weiß ich gerade nicht genau, auch mal gesagt haben, ach, jetzt komm doch mal zur Ruhe. Ich mache das als Papa ja auch, so, weil irgendwann sind meine Nerven auch am Ende. Aber ich finde das so interessant, dass diese Kompetenz, sich da zu regulieren, weil wir haben eben auch von Regulation gesprochen, irgendwie was Natürliches ist. Aber wie du schon sagtest, ne, ich glaube, es geht gar nicht darum, ob das eine Lösung gebracht hat. Wenn es den Bedarf stillt, dann lerne ich das. Ne? Also wenn ich merke, mein Bedarf nach irgendwas wird gestillt aufgrund dessen, weil ich immer wieder irgendwelche Gläser durch die Gegend schmeiße dann oder meine Aufmerksamkeit wegen mir von meinen Eltern bekomme. Ja, genau. Das ist ja ganz, ganz oft dieser Punkt, ne? Dieses Aufmerksamkeitsding. Kinder schlagen ihre Eltern vor Wut und dann werden sie vielleicht mal in den Arm genommen oder angeschrien, aber das Anschreien ist ja dann schon der Bedarf von Nähe von den Kindern und dann verstärkt sich das, weil sie gemerkt haben, mein Bedarf wird nicht durch den Rest gestillt, sondern halt durch dieses Rumschreien, Rumhauen und so
weiter. Ja, und es geht ja weiter, weil wie du schon sagst, dieses Regulieren, dieses ich komme runter für mich, ich gehe da mal einen Schritt zurück in den Folgen des Podcasts. Ich hatte eine Folge mit einer Expertin für Kinder im Autismus-Spektrum. Und sie hat ganz klar gesagt, gerade Kinder im Autismus-Spektrum, die gehen dann nach Hause und sie hat da verschiedene Beispiele gebracht, wie zum Beispiel lassen das Rollo 30 Mal hoch und runter fahren. Weißt du? Und das sind einfach mal Dinge, die ein zum einen nicht autistischer Mensch, zum anderen eben normal, in Anführungsstrichen nicht im normalen Sinne von gesund, sondern einfach für den das ungewöhnlich ist. Was macht denn der da? Und das runtergebrochen, jetzt nicht in eine Form von ich verliere mich in dem, was bei Autismus-Spektrum-Kindern so wäre, sondern einfach, der Tag wird abgereguliert, der Tag wird. Viele Kinder fangen als kleines Baby, genauso dann später an, abends im Bett zu erzählen. Nicht unbedingt vom Tag, das kann sein, aber sondern einfach blablabla, blablabla, was ihnen einfach in den Sinn kommt. Und wie du schon sagst, der eine tobt jetzt, ich sehe es ja bei meinen Zwillingen hier, bei deinen Halbbrüdern, die kappeln sich teilweise im Bett nebeneinander, die liegen ja nun mal noch in einem Bett. Und wollen sie auch die ganze Zeit immer noch. Ich finde es auch cool. Mal sehen, wann ich die Betten umbauen muss, weil sie zu klein werden. Jedenfalls,
Das ist doch riesig.
ja, noch geht's. So ein paar Tage geht's noch. Aber ja, wie gesagt, jedenfalls dieses Hin- und Herkappeln und Schubsen. Und ich gehe da auch erst zwischen, wenn einer Aua schreit. Weil das ist dann natürlich irgendwo ein Schritt zu viel, wo ich sage, ey, ja, ist okay, macht und tut, aber es muss doch nicht jeder, muss doch nicht jeder, irgendeiner sich wehtun. Aber genau das ist es, dieses Runterkommen, und das hat, haben Sophia und ich auch, ich weiß gar nicht, wo sie das her hatte, aber ich kannte das auch. Dieses Runterkommen ist eben bei jedem anders. Der eine setzt sich still in eine Ecke und da kannst du den ja auch schwer rausholen. Kannst du auch sagen, Mann, du komm jetzt endlich, du mach mal mit und weiß ich nicht was, weißt du? Und gerade als, weil wir ja vorhin auch meinen Sport erwähnt hatten, ich sehe es auch in den Wettkampfzonen. Da gibt es Leute, die sitzen in der Ecke ganz in ruhig mit dem Kopfhörer. Andere machen Sprints richtig hart, wo du sagst, was machen der für Sprints? Der muss gleich noch einen Wettkampf von keine Ahnung wie viele Stunden machen. Weißt du, wo ich sage, jeder geht anders an die Situation ran, sowohl im Resümieren als auch im ja, Runterkommen am Tag und so. Und sofern, und das ist natürlich dann immer wieder das mit der liegenden Acht, mit dem gesellschaftlich, solange das nicht heißt, dass andere darunter leiden, ist das für mich vollkommen in Ordnung, vollkommen legitim. Also da muss ich keinen zwingen, leg dich jetzt endlich hin oder so. Also das sind andere Situationen.
Da habe ich gerade die eine Frage, die meines Erachtens auch auf deinem Fragebogen drauf stand. Die war ja sehr allgemein gehalten und gesagt, hey, hast du das Gefühl, du bist gute
Ja,
Eltern?
genau.
Und da habe ich einfach nur geschrieben, ja und nicht weil irgendwas. Aber das weil habe ich gerade von dem her, weil du das beschreibst. Ich wünsche mir für meine Kids, dass ich sie unterstützen kann da drin, ja, eigene Regulation zu finden. Ne? Also wenn ich merke, das ist gerade sowas, das laufen zu lassen, das gelingt mir nicht immer.
Ja,
Ne?
mir auch
Und dann im
nicht.
Nachgang ärgere ich mich darüber und bespreche das auch mit meiner Frau. Aber das ist so mein Wunsch, zu sehen, hey, was möchtest du gerne machen und wie regulierst du dich dahingehend, gerade auch was jetzt Sport angeht. Ja, unser Großer hat jetzt verschiedenste Sportarten gemacht. Also er hat jetzt zeitgleich kurz Handball und Fußball gespielt, jetzt überwiegt gerade Fußball. Und ich merke durch unseren Alltag irgendwie, der da gerade so ein bisschen neu wird durch den Jobumbruch meiner Frau und das neue Schuljahr und so, merke ich, dass wir irgendwie gerade nicht so, ich will nicht sagen, nicht so nah an den Kindern dran sind, das ist falsch. Wir machen bewusst nachmittags die Zeit zusammen, aber wir sind teilweise jetzt auch durch die Umstellung mit Baby zu Hause und ich kümmere mich dann ums Baby tagsüber und dann kommt die Frau wieder. Da sind wir auch einfach ein bisschen platt, ne? Und merken halt, dass der Alltag nicht so läuft, dass ich sage, ich würde ihn unterstütze ihn wirklich adäquat. Das ist aber mein Gefühl. Ich glaube, er merkt, er hat schon das Gefühl, dass wir das machen. Ne? Da sind wir wieder bei dieser Kind- und
Genau.
Elternwahrnehmung. So, weil wenn ich mich jetzt zum Beispiel auch zurückerinnere, es gab eine Situation, da war wohl irgendeine Party bei meiner Uroma und meinem Ziehopa, möchte ich sagen, im Garten damals, wo ich Erinnerungen habe, dass du und dein Familienfreund mich hin und her geworfen haben. Wahrscheinlich habt ihr mich so einen halben Meter oder so 10 Zentimeter so rübergereicht. In meiner Erinnerung habt ihr mich unter den Knien gefasst und 10 Meter weit geschleudert, weißt du? Und höchstwahrscheinlich war das aber nicht so, weil das würdet ihr mit einem Kind nicht machen. Weil ich kenne euch beide ja noch so aus meiner Kindheitserinnerung. Aber gefühlt bin ich da ewig weit geflogen. Ne? Also von daher, ich glaube, Erwachsenen haben aus Kindersicht immer krasse Fähigkeiten und sind immer gut da. Was ich sagen möchte eigentlich, auch wenn ich jetzt so ein bisschen rumgeschaut habe, ich glaube, dass die Kinder uns Eltern einfach immer lieben, egal was da passiert.
Da bin
So,
ich fest
ja.
von überzeugt.
Ich habe das auch in der Jugendhilfe, du hast ja schon gesagt, dass ich in Wohngruppen auch gearbeitet habe. Es war nicht ganz richtig im Studium noch nicht, da habe ich als Praktikum in der Schulsozialarbeit kurz mitgemacht. Aber nach meinem Studium bin ich direkt, eine Woche nachdem ich meinen Bachelorabschluss hatte, bin ich direkt in eine, na, es war keine Wohngruppe, aber in die Obhutnahme gegangen, wo es halt darum geht, dass Kinder, die aus dem Elternhaus rausgenommen werden müssen oder gerade die Eltern sich nicht um die Kinder kümmern können. Und deswegen sind sie quasi zu uns gekommen, damit dann quasi von uns aus entschieden wird, wie geht es weiter mit den Kindern. Und da habe ich halt einfach vieles gesehen und auch gesagt, hey krass, die Eltern sind einfach nicht gut für die Kinder gewesen, aber die Kinder lieben die Eltern trotzdem. Die Eltern sind die Besten. So, ne? Also diese innige Beziehung ist da und ich glaube, das kann man einfach auch, ich sag mal, mutvoll Leuten zusprechen und sagen, hey, deine Kinder haben dich lieb und deswegen guck einfach in den nächsten Tag hinein und versuch es einfach für dich dann besser zu machen. Weil ich glaube, das geht viel mehr als in unserem Erwachsenenkopf umher, als wirklich in den Kinderköpfen.
Und so. Als Unterschied, du genauso wie ich, du hast es vorhin mit deinem Sohn erzählt, aber genauso auch bei solchen Eltern, wir für uns können uns auch bei den Kindern entschuldigen. Viele, die eben nicht gut für ihre Kinder sind, können es eben nicht. Und da muss ich wirklich ausholen, bei dir ist es 30 Jahre her, bei mir jetzt aktuell mit den Jungs nicht so viel, aber nichtsdestotrotz konnte ich damals bei dir auch nicht. Habe ich damals als Jugendlicher, beziehungsweise sag ich mal Heranwachsender, Anfang 20, auch nicht gewusst und gekonnt. Also da war noch viel mehr die Präsenz und die Prägung meiner Eltern mit drin. Und meine Eltern, das habe ich auch hier schon ein paar Mal erwähnt, sind halt Nachkriegskinder, die ganz anders groß geworden sind als unser eins, der sich um Krieg und Bomben von oben keinen Kopf machen musste. Mein Papa hier in Berlin nach dem Krieg, also das ist eine ganz andere Geschichte. Also von daher, und deswegen, also dieses Ganze, kann mich nicht entsinnen, dass mein Papa sich mal bei mir oder bei meinen Brüdern entschuldigt hat. Glaube ich, also bewusst weiß ich es nicht. Vielleicht hat das mal in irgendeiner Situation. Die Sachen, an die ich mich erinnere, die sind teilweise ganz, ganz lustig in gewisser Form. Ich kann mich an ein Ding erinnern, da kommt mein Papa rein in die Küche und meine Mama steht am Herd und hat gerade was vorbereitet. Und er klatscht ihr auf den Hintern und ruft, ey Mama, was gibt's ein Geiles zu essen? Das sind so Sachen, wo du sagst, alles klar, du sitzt als Jugendlicher im Wohnzimmer und guckst um die Ecke so ganz fragende Augen, was? Weißt du, sowas ist natürlich irgendwie ganz lustig und er hat es auch lustig gemeint und gemacht, er war gut drauf und alles. Aber andere Sachen überwiegen, sodass ich mich ja wirklich auch nach seinem Tod an seinem Grab bei ihm entschuldigt habe und auch ihm verziehen habe in gewisser Form. Und das hattest du vorhin selber schon angesprochen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, bevor wir uns unterhalten haben, also bevor ich die Aufnahme gestartet habe, von wegen, dass jeder Papa, jede Mama, jedes Elternteil zu jedem Zeitpunkt immer das Beste gibt. Weil ich würde nie jemanden unterstellen, er möchte nicht das Beste für seine Kinder. Und das ist, glaube ich, eines der wichtigsten Dinge, genauso wertvoll wie zu wissen, dein Kind liebt dich.
Ich glaube, das ist ja auch das, warum ich meine Arbeit so cool finde. Ich glaube, es ist einfach super wichtig zu wissen, dass wir als Menschen ja trotzdem Beziehungswesen sind, ne? Beziehungsweise als Individuen nicht unser Kind sind. So, also ich jetzt als Erwachsener, und du sagtest, du warst mit 20 noch grün hinter den Ohren, da musste ich lachen, weil ich habe das Gefühl, ich komme da jetzt gerade langsam erst raus. Ja? Also ich glaube, das ist einfach eine Phase, die einfach mehr Zeit haben darf. Also früher war das natürlich anders. Du hast früher schon schnell deinen Beruf gelernt, wo musstest dann bestimmte Dinge einfach für Familie schon irgendwie mitmachen. Aber gerade heute, wie sich auch Studium oder Ausbildung einfach teilweise einfach weiter nach hinten verschiebt und auch die Lebensaufgaben sich irgendwie weiter nach hinten verschiebt, also die ersten Kinder und die heiraten in Deutschland bewegen sich bei Männern und Frauen durchschnittlich so um die 30. Ich meine bei Männern 31, 32 und bei Frauen so 29 bis 30, wenn ich es gerade mich grob erinnere. Also um die 30 ist so das Einstiegsalter für erste Geburten und Hochzeit. Und wenn wir ein paar Jahre zurückgucken, du hast schon gesagt, du warst 20, meine Mama war 18, 21 und 18, als ich zur Welt kam. Das sind ganz andere Dimensionen. Ne? Also es war früher auch normaler, jünger Kinder zu kriegen. Und das bedeutet natürlich auch, dass du früher angefangen hast, in diese Elternschaft reinzureifen, sage ich mal. Ne? Und das heißt, wir sind jetzt hier in einer Situation, wo sich das gesellschaftlich auch so entwickelt hat, dass, ich sag mal gerade, Sexualität höher, schneller, weiter. Wir haben hier so verschiedenste soziale Netzwerke und wie das funktioniert und so weiter, dass das ganz anders aussieht, dass einfach diese Entwicklungsaufgabe sich auch viel weiter nach hinten verschoben hat. Also ich mache ein Programm für junge Erwachsene auf einer großen Freizeit im Sommer. Und wir haben bewusst gesagt, junge Erwachsene heißt für uns ab 18 bis 35. Mhm. Ja, weil in diesem Zeitraum halt diese ganzen Umbrüche passieren. Ich verlasse mein Elternhaus, ich habe vielleicht meine erste Freundin, meine erste Beziehung, mein erstes Mal Sex, kriege einen Job, werde gekündigt, heirate, kriege Kinder. Also es passiert so viele in diesem Zeitraum. Und mit jedem dieser neuen Umbrüche lernt man ja halt auch irgendwie neu. Und deswegen meine ich auch, wenn du dann dir anguckst, dass man ein Individuum bleibt, man hat ja seine eigenen Entwicklungssachen, in denen man einfach drinsteckt, ne? Auch wenn man entwicklungspsychologisch guckt, bin ich in irgendeinem Entwicklungsschritt als Junger oder als Jugendlicher irgendwie noch drin. Wenn ich jetzt sage, meine Mama war 18, als sie mich gekriegt hat, die war auch noch lange nicht erwachsen. So, ne? Das heißt, die hat ja auch noch irgendwie ihre Aufgaben gehabt, irgendwie, ich sag mal, in Berlin als 18-jährige Frau, da hast du Bock, Party machen zu gehen. Das ist halt so, ne? Da mache ich jetzt auch keinen Vorwurf für. Und wahrscheinlich war das bei dir mit 21 dann auch nicht anders. Da will man vielleicht auch noch mal in den Club gehen oder nach dem Sport mit Leuten vielleicht was trinken gehen. In deinem Fall wahrscheinlich damals eher eine Cola. Aber auf jeden Fall ist das halt das Ding, man will halt gesellschaftlich unterwegs sein und gucken, wer bin ich, wo will ich hin. So. Und deswegen heißt das aber nicht, dass man seinem Kind nicht Aufmerksamkeit oder Liebe schenkt. Aber um auch da noch hinzukommen, in meiner Erinnerung war es ja auch so, dass dann... aus Erzählungen. Natürlich kannst du mich verbessern, weil ich das nicht ganz auf dem Schirm habe, wahrscheinlich, weil ich einfach noch 0 war oder 2 war in diesem Zeitraum. Aber aus meinen Erzählungen, meiner Erinnerung ist es dann so gewesen, dass das dann ja trotzdem irgendwie nicht gut funktioniert hat, dass ihr gemeinsam irgendwie Eltern sein konntet. Da will ich gar keinem jetzt einen Vorwurf machen. Ich weiß die Gründe, wie das dann genau ist, kannst du dann selbst entscheiden, wie du das dann ausführst. Aber dass es auf jeden Fall diesen Bruch gab, dass ich dann bei Mama war und es dann kurzzeitig keinen Kontakt gab. Und aus Erzählungen weiß ich, dass dann meine Oma mich wohl mal zu Weihnachten geschnappt hat und dann irgendwie rausgefahren ist zum Elternhaus von euch, sage ich mal, und dann zu Weihnachten gejoint hat und gesagt, guck mal hier, das ist dein Kind, viel Spaß, so ungefähr. Nicht mal böswillig, ne, sondern einfach mal hier, wie sieht's aus mit Weihnachten. Und seitdem habe ich in meiner Erinnerung diesen Kontakt auch viel größer wieder vor Augen. Aber vielleicht war ich da 2 oder so, das kann ich nicht beurteilen. Ja, aber ich weiß auch, dass dann kurz danach immer mal Kontakte irgendwie da waren. Und ich glaube auch, dass da das einfach bestmöglich versucht wurde zu machen. So, weil du hattest genauso deinen Entwicklungsschritt. Du warst mit meiner Mama nicht mehr zusammen, bedeutet, das heißt, du hast bestimmt irgendwie Beziehungen geführt. Das war dein eigenes Leben, so. Und du musst ja erstmal dein Beziehungsleben und dein Erwachsenenwerden und dein Ausbildungsleben und dein Schulleben, sage ich mal, wenn es noch Berufsschule gibt, oder Arbeitsleben irgendwie unter den Hut bringen. Und dann ist dann auch ein Kind. Das ist total krass.
Das ist bei vielen so, ja, die das Kind zu Hause haben, nicht weniger krass. Aber ja, definitiv. Und ich erinnere mich da natürlich sehr, sehr, sehr gut und sehr, sehr gerne auch dran.
Besser als ich wahrscheinlich.
Wie, was besser? Jetzt vom Erinnerungswesen.
Ja, ja, genau.
Ja, das auf jeden Fall. Aber ich kann dir auch ganz genau sagen, es war 93. Ich habe nämlich damals meinen Trainerschein, den ich ja da für Fitness und Bodybuilding und so gemacht habe, ich hatte mir, weil ich wirklich Stress in deinem Elternhaus, deinem Großelternhaus erlebt habe, und ich war und wurde da definitiv nicht angenommen. Das war so eine ganz, also da waren schon so wichtig psychische Sachen, die ich damals schon registriert habe, wo ich sage, das möchte ich nicht. Und das, was ich vorhin auch sagte, mit wem möchte ich Umgang haben, mit wem möchte ich nicht Umgang haben. Ich hatte zwischendurch schon so eine negativen, vorausschauenden Gedanken, so von wegen, wenn du dich jetzt da gar nicht mehr meldest und kümmerst und machst, dann kommt dein Junge irgendwann mit 15, 16 und wirft dir vor, wo warst du die ganze Zeit? So eine Gedanken sind in mir hochgekommen, die ich natürlich auch nicht wollte, logischerweise. Und dann war es eben in dieser Phase, wo ich dann für den Trainerschein gesagt habe, okay, da kümmerst du dich jetzt mal drum, das ist dir wichtig, das machst du jetzt mal. Und daraus hat sich ergeben, dass wir uns ein Dreivierteljahr nicht gesehen haben. Und zum Weihnachten, genau in diesem Jahr, hat deine Oma gegen, muss man dazu sagen, gegen die Meinung deiner Mutter,
das weiß ich,
gesagt, der hat einen Papa, da fahren wir jetzt hin. Hätte ja auch nach hinten losgehen können, hätte ja sein können, dass wir ganz woanders sind, weil zu dem Zeitpunkt hatte ich eine Freundin, hätte ja sein können, dass ich bei der zu Hause bin oder irgendwas.
Ich habe gehört, dass die ein bisschen überfordert war.
Die war definitiv überfordert, die kam damit nicht klar, weil ich mit, sie war auch deutlich jünger, also ich überlege gerade, ich war zu dem Zeitpunkt 23, 24 und sie irgendwie auch 19 oder 20, also relativ, also du wirklich deutlich jünger.
Du warst 25.
Ja, wie gesagt.
Das war schon Weihnachten 93, du hattest schon
Auf jeden Fall, War sie definitiv überfordert damit zu wissen, sie hat einen Freund, der ein Kind hat. Also das war schon schwierig. Aber nichtsdestotrotz bin ich da damals und heute immer noch deiner Oma echt dankbar, dass sie das gemacht hat, weil das war wirklich, hat was geändert und was ich eigentlich viel wichtiger fand, es hat was in denen auch geändert, weil die ab dem Tag alle rundum anders mit mir umgegangen sind. Und das hat, glaube ich, wenn es nicht besser geworden wäre, ich weiß nicht, wie es dann weitergegangen wäre, aber es hat sich deutlich geändert im Umgang mit mir. Und sie haben mich nicht nur noch so als Erzeuger von Kevin gesehen, sondern sie haben dann schon, und sie haben ja auch gemerkt, dass ich mich da noch einbringe und mache und versuche, was, wie du schon sagst, unter einen Hut zu bekommen, dass wir uns sehen und machen und tun. Und das ist natürlich in dem Alter, was kann ich als außenstehender Papa mit so einem kleinen Kind anfangen, was nicht bei mir zu Hause ist. Das ist ja der Unterschied. Weißt du bist als Papa, gehst du zu jemandem hin, holst ihn ab und was machen wir jetzt so? Du konntest zwar laufen, musst dich nicht mehr in den Kinderwagen schieben, aber weißt du von der Sache, was mache ich mit so einem kleinen Kind so? Ist was anderes, als wenn du irgendwie zu Hause sagst, so komm, wir setzen uns jetzt hin, haben Spiele, haben Vorlesen, haben was auch immer heutzutage. Also von daher definitiv dankbar, immer noch. Und aber auch immer noch so im Hinterkopf, was ich selber so für Gedanken hatte, was mache ich? Also ich weiß die Frage nicht zu beantworten, was ich gemacht hätte, wenn deine Oma das nicht gemacht hätte. Und das ja, hat mich auch geprägt und hat auch die Beziehungen unter uns, untereinander definitiv verändert. Ich hatte ja vorhin meinen Papa erwähnt. Wie hast du denn das Verhältnis zu meinen Eltern so im Hinterkopf? Weil es ja, mein Papa hatte immer ein Problem damit, weil die anderen Enkel waren nicht immer ehelich, aber zumindest war es in laufenden Beziehungen. Deswegen war es eine deutlich andere Geschichte für meinen Papa, als es natürlich von anderer Seite war.
Boah, das ist eine richtig schwierige Frage, weil die für mich so einfach so vielschichtig
Ja,
ist,
auf jeden
ne?
Fall.
Also ich habe schon echt eigentlich, und eigentlich ist immer ein richtiges Arschlochwort, Entschuldigung, falls ich das hier nicht so sagen darf. Aber ich habe eigentlich wirklich so ein inniges Bedürfnis, generell mit Familie Kontakt zu haben. Auch in diesem Jahr haben Johanna und ich eigentlich geplant, eigentlich. Wirklich alle, die irgendwie Bock haben, hier zu Weihnachten hin einzuladen und zu sagen, hey, kommt doch vorbei, wir haben den Platz und wer kommt, der kommt und dann müsst ihr halt damit leben, wenn die da sind, die ihr nicht leiden könnt, das ist dann nicht mein Problem. So, aber ihr gehört alle zu meiner Familie und ihr könnt entscheiden, ob ihr kommt. Nimm das noch nicht als offizielle Einladung, ich muss
Doch,
mit meiner Frau
das
erst
ist
nochmal
es
darüber
jetzt. Hast du
reden.
mir
Ja.
aufgeschrieben.
Auf jeden Fall. Geht das auch in alle Richtungen, ne? Auch die, du hast vorhin schon den Paulsen-Stamm quasi erzählt. Da gab es punktuell von mir für mich auch mal irgendwie kurz Kontakt. Ich interessiere mich dafür, was da ist. Und ich würde mir auch gerne wirklich Zeit dafür nehmen, auch mehr Kontakt mit Oma zu haben. Das beantwortet noch nicht deine Frage, aber ich führe das erstmal aus. Im Studium gab es nämlich auch so diesen Break. Ich hatte auf einmal mit meinem Cousin, der in Kiel wohnt, ein bisschen mehr Kontakt. Und dann hatte ich versucht, mit ihm mehr Kontakt zu Oma zu gehen und habe mir auch vorgenommen, mich da regelmäßig zu melden. Und es ist genauso, wie ich sage, wir wollen bestmöglich Eltern sein. Ich will da wirklich auch bestmöglich gefühlt Enkel sein, ne? Aber gleichzeitig habe ich irgendwie so mein Leben und so viele Kinder, die jetzt da sind und meinen Alltag mit Selbstständigkeit und so. Und ich meine das nicht mal böswillig, wenn das untergeht, ne? Aber die Relevanz ist ähnlich wie diese anderen Sachen, die halt schon gelernt sind, einfach woanders größer. Also ich rufe auch nicht so oft bei meiner Uroma mütterlicherseits an und bei meiner Oma mütterlicherseits, aber mit Mama telefoniere ich relativ oft, weil das so unverbindlich ist. Ich rufe an, hey, wollen wir kurz quatschen? Dann quatschen wir 5 Minuten, manchmal eine Stunde, manchmal setzen wir da auf ein Tablet mit ans Esstisch oder so und dann quatscht man halt einfach. Aber weil das halt in die andere Richtung nicht so relevant war bis jetzt, habe ich das dann nicht aktiv drin. Wenn ich dann weiß, ah, ich rufe jetzt mal kurz an, ich habe Zeit, okay, ruf mal die Omas an und die Mama so und dann ist es dann durch und dann ist mal entweder die Zeit schon um oder es ist halt, wie gesagt, nicht böswillig, ne, dass man in die Richtung das nicht macht, aber eigentlich interessiert mich das schon. Ne? Ich erinnere mich zum Beispiel an eine Situation, da hatten Oma und Opa das Haus noch und da waren wir bei irgendeinem Weihnachten, glaube ich, dort und ich hatte voll Schiss, Oma auf irgendwas anzusprechen. Ich weiß es nicht mehr, was es war. Irgendwas, was mich bewegt hat, was mich irgendwie gestört hat. Und du sagtest dann, sprich sie trotzdem an und danach geht es dir besser. Und dann habe ich sie angesprochen. Das war einfach cool, ne? Weil Oma mich einfach empfangen hat und gesagt, hey, ja, so und so ist das. Ich weiß nicht mehr den Inhalt. Und ich weiß auch nicht mehr, was die
Ich
Antwort
auch nicht,
war.
aber ich kann mich entsinnen, ja.
Aber Fakt ist, es war cool, dass ich danach weiß, okay, ich werde einfach angenommen, wie ich bin. Und deswegen ist das so die eine Ebene. Ich habe eigentlich wirklich ein inniges Interesse, Beziehungen zu führen, aber ich habe es manchmal einfach aktiv nicht auf dem Schirm. Ne? Also wenn, genauso auch mütterlicherseits, dass wenn ich mich bei den Omas melde, dann freuen die sich, aber die melden sich auch nicht von sich aus. So, ne? Und wir sind halt auch erwachsene Menschen, die halt einfach dann unterwegs sind. Und ich finde auch persönlich, das meine ich auch nicht böse, wenn das jetzt irgendjemand hört und dann mich dafür schämen möchte, dann soll das gerne tun. Schreibt es unten in die Kommentare oder so ähnlich. Auf jeden Fall die Situation, dass ich mich als Enkel bei meinen Großeltern melden muss, das stimmt halt einfach nicht. Ich muss mich nicht bei Leuten melden. Wenn ich keinen Bock auf diese Menschen hätte, dann muss ich mich bei denen nicht melden. So.
Definitiv, ja.
Ich hab Bock auf die Menschen, aber ich denke halt nicht oft dran. Und wenn die was wollen und sagen, hey, es ist schade, dass wir keinen Kontakt haben, ja, dann melde dich doch bei mir. So. Das können die ja genauso machen. Die haben meistens heutzutage sogar alle ein Smartphone, sogar meine Oma, möchte ich sagen. Ja.
Ja, natürlich, klar.
Also vor allem auch, die hat nur noch ein Smartphone, die hat ihr Festnetz abgeschaltet. Das ist so absurd. Ich habe dann mal auf dem Festnetz angerufen und dann stand da kein Anschluss unter dieser Nummer. Die Nummer ging über 35, 40 Jahre, weißt du? Auf einmal gibt es dieses Telefon nicht
Stimmt, ich
mehr.
habe die Nummer, glaube ich, auch
Okay.
noch fast im Kopf. Ja, ich weiß. Ja, schon klar.
Ich finde das halt so witzig. Ich habe diese ganzen alten Telefonnummern noch so stark im Kopf, dass ich sage jetzt nicht in welcher Reihenfolge und welche Zahlen, ja, aber ich benutze die gerne als Passwörter für mein Handy oder so. Finde ich total geil. Niemand kennt diese Nummer mehr, außer ich.
Ich kann mich auch
Ja.
noch an die erste Festnetznummer erinnern, die ich in Moabit, also als kleines Baby bis hin zu, dann bin ich da ausgezogen mit 14, glaube ich. Also auch das so Sachen, klar, kennt man irgendwie, ist total lustig.
Also an alle Zuhörer, die vor 1995 geboren wurden und noch Festnetznummern kennen, nutzt die als PIN-Zahlen, die weiß niemand außer euch. So, Werbung Ende. Aber die zweite Seite, warte mal, ich hatte noch eine zweite Seite, die ich aufmachen wollte, weil du hast ja gefragt, wie ich
Mein
Beziehungen wahrgenommen
deinem
habe.
Opa, ja genau, meinem Papa.
Zu Opa gar nicht so stark. Also das, was uns irgendwie stark verbunden hat, war zu Weihnachten, als ich dann alt genug war, dass ich endlich mal mit Billard spielen durfte. So,
Stimmt,
das
hatten wir ja ein Billard in dem Haus, ja.
habe ich, das war in jedem Haus gab es einen Billardtisch, auch in dem zweiten Haus im Keller dann. Ich erinnere mich noch an einen richtig geilen Schuss. Ja? Den habe ich nie wieder nachgemacht und das war Glück damals, also ich war 8 oder so. Ja? So, wir hatten nur noch die schwarze auf dem Tisch und wenn du vom Kopf aus guckst, lag die Fuß links, mitten im Loch. So ein Stück Platz noch neben der Weißen, also quasi neben der Schwarzen noch so viel Platz für eine zweite Kugel. Und wir beide haben zusammengespielt und mussten in die Mitteltasche auf der anderen Seite, ja, also quasi Mitte rechts. Und wir haben dann gesagt, wenn ich ganz, ganz knapp links neben die Bande spiele, dann klappt das. Und dann habe ich links neben die Bande gespielt und sind beide Kugeln parallel zum Mittelloch und das ist gefallen. Ich weiß bis heute nicht, wie das geklappt hat, ja, aber das war geil. Und vielleicht habe ich deswegen auch später angefangen
Aber
mit
das
Billard
auch
zu
wieder
spielen.
mit dem Empfinden, das habe ich gar nicht mehr so auf dem Schirm. Ja, ich kann mich entsinnen, da unten haben wir auch mit deinen Cousins und so, mit meinem Bruder gespielt, ja, aber dieses Ding kann ich mich jetzt zum Beispiel auch nicht entsinnen, logischerweise, wie auch. Es hat mich nicht so gecatcht wie dich, aber es ist cool.
Da hing auch ein Schild an, das erinnere ich mich bis heute. Da stand dran, bei Feuer bitte wenden. Und wenn du es gewendet hast, stand auf der Rückseite nur bei Feuer, du Idiot.
Genau.
Das war Opas Humor, fand ich cool.
Ja,
So.
Opas Humor war
So.
speziell, aber der war cool.
Ja.
Der hat auch
Den,
mal
äh, den.
an der Wohnungstür hat er mal ein Schild gehabt. Jeder Dritte, der hier klingelt, wird erschossen. Der Zweite war schon da. Auch so ein Schild, was er bei sich an der Wohnungstür mal hängen hatte. Das ist ja so ein Humor hat er, ja. Stimmt.
Ich habe jetzt aber trotzdem eigentlich nur das ausgeführt mit dem, wie ich mich gerne zuwenden würde. Ich habe den zweiten Punkt jetzt gerade leider vergessen. Da habe ich mich jetzt rausgequatscht und habe vergessen auch zu notieren.
Nein,
Leider,
das ist alles
leider,
gut,
leider.
weil es ist ja wirklich, das sind ja auch, weil ich ja eingeleitet habe in diesen Situationen, wie du das auch mit meinem Papa empfunden hast. Aber ich glaube, das kam trotzdem schon gut rüber. Also bei mir kam es jedenfalls gut rüber. Und das ist,
Ich
glaube
hab's
ich, ganz
wieder. Ich
wichtig.
hab's
Na
wieder.
dann erzähl schnell.
Ich
Ah,
hab's
sorry.
wieder. Und zwar ist die zweite Seite hat eher mit dir zu tun, ne? Und deinen Brüdern. Ich möchte das auch nicht werten, falls jetzt natürlich meine Onkels zuhören. Hey, liebe Grüße. Sondern ich glaube, dass die Struktur, wie du dich entschieden hast, Beziehung zu führen, einfach total wertvoll war. Bloß dann war ich da im Weg, möchte ich es mal böse kommentieren. So, weil die anderen Boys haben halt irgendwie Kinder gekriegt, waren irgendwie in Beziehung und du weißt, wie es da irgendwie weitergeht, ne? Und bei dir war es halt genau andersrum. Du hast halt geguckt und dich ausprobiert, hast dann die Jugend ausprobiert und dann hast du gesagt, hey, ich bleibe jetzt bei der Frau und hast es halt richtig rumgemacht, in Anführungszeichen, ne? Ich möchte es halt nicht, wie gesagt, bewerten, wie die anderen Beziehungen sind, aber so habe ich das immer wahrgenommen. Auch wenn Opa das so gesehen hat, dass ich der bin, der nicht aus dem entstanden ist, würde ich trotzdem sagen, ich bin der, der in der Familie irgendwie jetzt mit drin ist, bei der das irgendwie gerade ziemlich gesund funktioniert.
Schön, dass du das so siehst. Weil die Frage stellt sich ja jeder Mensch auch immer so ein bisschen. Ja. Für alle, die es nicht sehen, er hat mir gerade ein Taschentuch ins Bild gehalten, dass ich Tränchen wegwische. Ja, danke dafür. Nee, das ist wirklich, hast du recht. Allerdings war es nie bewusst. Es war wirklich ein, ich denke an mich und auch das ist in den Podcast-Folgen oft schon rübergekommen, weil ich eben nie, und das muss ich wirklich sagen, nie, als ich selbst gesehen wurde. Ich bin wirklich immer nur über meine Leistungen, über ja, was ich bringe, gesehen worden. Und egal, ob es damals, deswegen bin ich ja so ein guter Sportler, weil es halt damals der Sport war in verschiedenen Sportarten, aber genauso auch meine Ausbildung oder den Trainerschein und so. Aber es hat auch schon immer und schon früh gezeigt, dass ich halt eine Scanner-Persönlichkeit bin. Ich habe mich für vieles oder tue es immer noch, interessiere mich für vieles in viele Richtungen. Und es gibt nur wenige rote Fäden, die sich durch mein Leben ziehen. Und eins davon sind eben Kinder. Und auch du, ich bin 21 gewesen. Seit ich 5 bin, habe ich kleine Kinder um mich. Also das ist auch in den Beziehungen danach, waren sehr, sehr viele kleine Kinder. Also es ist schon immer spannend, was ich mit Kindern erlebt habe. Aber andererseits ist ansonsten auch der Sport, der sich durch mein Leben gezogen hat. Und das im Negativen, dass ich mich in anderen Dingen, in anderen Menschen immer gefunden habe oder finden wollte. So, ich habe mich nicht immer gefunden, ich wollte mich immer finden. Und ich glaube, dadurch hat sich das ergeben. Aber es ist total spannend. Wie und auch sehr emotional, muss ich dazu sagen, weil wir uns so in dieser Form, wir unterhalten uns ja, aber so in dieser Form auch noch nicht so unterhalten haben und deswegen finde ich es total schön, auch das mit anderen zu teilen, definitiv, weil ich da voll dahinter stehe. Ich mach mal einen
Ich
kleinen.
wollte
Erzähl.
dir aber dann auch einfach zusprechen und sagen, pass mal auf, auch wenn du in der Zeit an dich gedacht hast, das ist doch das genau das, was ich meinte. Wir müssen ja irgendwie unseren Weg gehen zum Erwachsenwerden hin und da dürfen wir uns verdammt nochmal um uns selbst kümmern. Du hast mir irgendwann mal gesagt, ich darf dieses Wort nicht benutzen, tut mir leid. Auf jeden Fall müssen wir uns um uns selbst kümmern und sagen, hey, wo will ich erwachsen sein? Wie will ich als Erwachsener sein? Wo ist meine Perspektive fürs Erwachsensein, fürs Elternsein und so weiter? Ne? Also ich muss ja meine Perspektiven erstmal irgendwo entwickeln und das ist egoistisch und das ist vollkommen okay.
Ja, und
So.
egoistisch, aber nicht im Negativen, sondern wirklich sehr
Nee,
positiv
voll.
an sich selbst, Selbstfürsorge, Selbstmitgefühl, Selbstwert. Die entwickeln sich natürlich nicht, wenn ich ständig an andere denke, dann entwickle ich Werte für andere. Das definitiv, da hast du vollkommen recht. Ich springe mal ein klein bisschen weiter, weil ich ja am Ende einer jeden Podcast-Folge immer meine Lieblings Kategorie habe. Nein, Lieblingskategorie stimmt nicht, weil gerade heute ist ein sehr, sehr schönes Gespräch.
Kommt zum Quiz dann.
Quiz nicht, aber 10 Fragen, die ich an dich habe. Und lustigerweise, ein paar davon weiß ich ja schon, weil ich dich ja nur mein Leben lang kenne. Aber nichtsdestotrotz sind wir ja gerade das schlagen wir wieder den Bogen zum Anfang. Die Wahrnehmung, wie du es empfunden hast und wahrgenommen hast und wie ich es empfunden habe und wahrgenommen habe. Und dementsprechend ist es auch noch mal ein Stück weit spannend, wie diese Fragen von dir beantwortet werden. Die Fragen, 10 Stück, wie schon gesagt, kurz und knapp, sofern das kurz und knapp geht. Und ja, einfach, was dir spontan einfällt. Hast du Bock?
Habe ich eine Wahl?
Ja, klar, das ist immer eine Wahl. Da sind wir doch genau bei dem Thema.
Ich denke mir, ich hätte mal die neueren Folgen von dir hören sollen. Ich habe so die ersten paar Mal gehört und dann wüsste ich jetzt, was mich erwartet.
Ja,
Aber
genau.
umso spannender, ne? Umso spontaner ist das.
Sehr schön.
Na gut. Ich habe auch noch hier ein paar Punkte. Vielleicht kann ich die ja dann einfach da reinbringen. Das wäre gut, wenn nicht auch okay.
Klar, warum nicht? Also, fangen wir mal ganz vorne an, logischerweise. Wie war denn so der kleine Kevin, das Kleinkind?
Das Kleinkind. Bis 5 oder was? Also vor Schulalter? Oder was ist für dich Kleinkind?
Was du so empfindest.
Boah. Das ist richtig schwer. Das tatsächlich so komisch es klingt, das erste Wort, was ich gerade im Kopf habe, war allein, aber es stimmt nicht. Es stimmt halt einfach nicht, wenn ich da so zurückgucke. Aber vielleicht, weil das, ich versuche das Wort trotzdem mal aufzugreifen, weil ich das sofort gefühlt habe. Vielleicht darauf bezogen, dass ich viele Bezugspersonen hatte, die sich mit um mich gekümmert haben. So. Und ich vielleicht dadurch nicht so dieses eine, ich bin mit Leuten. Natürlich war Mama viel mit mir und ich war viel auch bei Oma und auch bei dir und auch bei der anderen Oma. Aber ich glaube, durch dieses nicht immer lange bei einer Person sein, hat da vielleicht was gefehlt. Und vielleicht ist das wirklich so ein Alleinsein-Gefühl zumindest. Aber wie war ich denn eigentlich? Ich glaube, ich war vielleicht aus dieser Dynamik heraus, dass ich ja sehr, sehr nach Beziehung, sage ich mal, oder permanenter Beziehung gesucht habe, würde ich sagen, ich war sehr aufgeweckt. Ich erinnere mich grob daran, dass ich auch mal einen ADHS-Test machen durfte, aber das war viel später, glaube ich. Ich glaube, da war ich schon 6, 7 oder so. Der aber negativ auf jeden Fall. Glaube ich, ich war sehr aufgeweckt, habe mich sehr viel ja, zeigen wollen. Und ich erinnere mich an so ein Motorrad, an so ein elektrisches Motorrad, was ich hatte, und Power Ranger-Figuren, aber ich glaube, die waren auch später.
Power Ranger war auch später, definitiv.
Ja.
Da gibt es auch schöne Sachen, die da waren. Weil ich ja immer gerne den Kindern und dir genauso erzähle, ja, das sind nur Geschichten, das ist nicht wirklich wahr und so, ist ja auch schwierig. Aber ich weiß noch, dass wir dann irgendwo, wir waren nicht im Kino, aber wir sind zum Kino hingegangen, wo da irgendwelche Schauspieler in den Klamotten vor dem Kino waren bei irgendeiner Premiere. Und dann versuch mal einem kleinen Kind zu erzählen, das ist nicht echt, wenn du den Typen gegenüberstehst. Also das weiß ich noch, das war schwierig.
Ich weiß, wo wir waren, aber ich glaube, es war kein Kino. Ich glaube, es war das Hugendubel darf ich das Wort hier überhaupt sagen? Auf jeden Fall die Buchhandlung, am Kudamm. Ich glaube, es war gegenüber von der Kirche, an diesem halbrunden Ding. Ich glaube, da sind die
Ich
rumgehüpft.
würde denken, dass es eine Kombi war, weil das war, glaube ich, in meiner Erinnerung war es der Zoopalast und Zoopalast ist ja da am Kudamm.
Es
Deswegen kann es sein,
das
dass
kann
es
natürlich
da
sein.
irgendwie die Kombi war. Das weiß ich jetzt nicht genau. Gehen wir
Aber es
weiter.
war am
Frage
Kudamm,
Nummer
soweit ich weiß.
2. Wie war denn der jugendliche Kevin?
Allein? Nein, Quatsch. Ich habe das Gefühl gehabt, dass ich gerade im Jugendalter sehr viel, das habe ich auch lange erzählt, dass ich versucht habe, mich selbst zu erziehen. So, und zwar im Sinne von, dass ich, glaube ich, mit den Sachen, die zu Hause passiert sind, wie einfach vielleicht Umgang war oder die Tagesgestaltung, ich einfach für mich, glaube ich, unzufrieden war und das anders machen wollte. Mir hat meine Cousine irgendwann mal im älteren Jugendalter, vielleicht war ich schon erwachsen, ne, kurz nach 18, kurz nach 19, vielleicht sowas, die ältere Großcousine mit den 2 Kindern übrigens, dass du weißt, um wen es geht, hat mir nämlich dann mal gesagt, ich finde gut, Kevin, dass du nicht wie deine Mama und deine Oma bist, sondern mehr wie dein Papa. Und das fand ich super spannend, weil so viel Kontakt hatten wir gar nicht,
Genau.
ja. Aber irgendwie war es für mich wichtiger, dass ich nicht diese, wahrscheinlich auch das, was du damals schon empfunden und beschrieben hast, diese, ja, Familiendynamik, die ja sehr eigen ist, irgendwie mit unterstütze, sondern ich habe immer so den Mittelweg versucht zu finden, habe gesagt, ich habe Bock, mit allen irgendwie cool zu sein, deswegen würde ich auch alle heute dieses Jahr irgendwie zu Weihnachten versuchen einzuladen.
Bindeglied sozusagen.
Ja, so ungefähr, so der Typ, der da irgendwie so dazwischen ist, und ich mache mich aus dem Stress da nicht so an. Und ich glaube, das hat da angefangen als
Kann
Jugendlicher.
sein, ja.
Dass ich habe als Jugendlicher natürlich trotzdem ein bisschen in Schule noch gelitten gehabt. Ich habe schwer Kontakt gefunden, und habe auch heute nicht so ein großes Interesse daran, irgendwie zu ehemaligen Treffen zu gehen. Wobei langsam ist der Punkt, wo ich sage, so ein paar Jahre danach könnte man mal hingucken, mal gucken, was aus denen und aus uns so geworden ist, einfach Interesse halber. Aber es interessiert mich halt irgendwie nicht, weil ich glaube, die richtig prägende Phase, falls die Frage gleich noch kommt, war, glaube ich, die Phase so danach, so ab, ich bin aus der Schule raus, ab 16 bis 18 hoch. Ich glaube, die war die ja, prägendere Phase, wo ich mich besser beschreiben kann. Kommt die Frage noch oder sonst gehe ich da jetzt noch drauf ein?
Nein, kommt nicht.
Gut, dann gehe ich da jetzt drauf ein. Denn als so ab 16-Jähriger, wo die Schule zu Ende war, ich war so ein bisschen in der Kirche mit unterwegs als ja, Jugendmitarbeiter, möchte ich sagen, für neue Jugendliche, die da irgendwie mit hinkommen. Und da habe ich gut Kontakte angefangen zu knüpfen, Sozialkontakte geknüpft und habe dann auch eine Jugendarbeit kennengelernt, die mir sehr gut gefallen hat, wo es darum ging, viel künstlerisch zu machen, tanzen, Theater spielen, auch ein bisschen singen. Ich habe mich mal getraut zu singen. Auf jeden Fall war dann das mein Thema, so tanzen und mit den Leuten so connecten und habe da viele Leute kennengelernt, auch viel Selbstvertrauen aufbauen können und habe in diesem ganzen künstlerischen Kontext und in diesem, ja, ich sag mal auch sehr anerkennenden Kontext, weil es wirklich um Wertschätzung für die einzelnen Menschen angab, so meine, ja, Berufung damals gefunden. Damals auch diese Jugendgruppe dann selbst in Berlin mitgegründet und diese Arbeit noch jetzt mitbegleitet bis, ich glaube, 2019 oder so, wo mein letzter Auftritt, also nicht Auftritt im Sinne eines Auftritts, sondern meine Zusammenarbeit dort. Aber das hat mich, glaube ich, sehr geprägt, diese Jugend, jungen Erwachsenenzeit dann zum Ende hin in Berlin. Genau.
Ja, mega. Jetzt kommt eine Frage, vor der ich ein bisschen Schiss habe. Gab es nie? Nee, in dem Fall anders. Aber ja, schon wieder kam das Tuch ins Bild hier, das Taschentuch. Gab es je eine Situation, in der du deine Eltern gehasst hast?
Ich will mal nicht so schnell antworten, weil mein Leben war schon ein bisschen länger und ich habe schon ein bisschen mehr Zeit mit Eltern gehabt. Deswegen muss ich mal ganz kurz darüber nachdenken. Mir fallen akut zwei Situationen ein, wo ich das Wort Hass vielleicht verwenden würde. Wobei ich glaube, das Wort beim ersten war Überforderung das erstere Wort, glaube ich. Und das bei der zweiten Situation war es eher Enttäuschung. Und einen dritten Punkt würde ich dann nochmal ansprechen. Also Punkt Nummer eins war, chronologisch haut es, glaube ich, hin, oder? Ja, das haut hin. Du hattest mich immer Weihnachten abgeholt, nachdem irgendwie Feier bei meiner Oma oder bei meinen Eltern, meistens war es bei Oma, war, hast du mich abgeholt, wir sind meistens Billard spielen gegangen. Und das war auch voll okay. Alle wussten, da wird Billard gespielt, Papa nimmt mich mit und ich komme ein oder zwei Tage später zurück, je nachdem, ob wir halt Billard spielen sind und dann mal übernachten oder wir sind dann noch zu Oma gefahren, einen Tag später. Aber das war allen bekannt. Und es gab ein Weihnachten, da waren wir Billard spielen und ich weiß gar nicht, ich glaube sogar, dass deine Freundin damals mit dabei war. Ich glaube, wir waren dann in Marienfelde in diesem Billardclub, der auch einen Verein später drin hatte. Und ich kriege einen Anruf, dass ich nach Hause soll, weil mein Zimmer nicht aufgeräumt war. Zu Weihnachten. So. Und dann weiß ich noch, dass ich nach Hause kam und also der Grund, warum ich nicht aufräumen konnte, war natürlich auch nicht mein Grund. Ne? So rückwirkend betrachtet als Erwachsener. Ich hatte einfach viel zu viel Spielzeug mit viel zu wenig Stauraum. So. Und dann lag ich auf diesem Berg von Spielzeug weinend und habe es nicht verstanden, warum ich mein Zimmer aufräumen sollte. An Weihnachten. Da war ich richtig sauer. So. Aber vor allem traurig und enttäuscht, weil es einfach Weihnachten war. Mhm. Hätte die mich das danach machen lassen, irgendwie nachdem ich wieder zurückgekommen bin, ich bin der Meinung, da muss irgendwas anderes an dem Tag noch eine Rolle gespielt haben und dann war ich der Katalysator für, du musst jetzt mein Frust irgendwie aufnehmen. So, also als Erwachsener würde ich das denken, weil ich kann mir logisch nicht erklären, warum das Kind auf einmal nach Hause kommen soll, wenn es mit bei Papa ist, Billard spielen und sein Zimmer aufnehmen.
Ja, genau.
Das erschließt sich mir nicht. Wahrscheinlich erinnert sich Mama da auch gar nicht mehr dran, deswegen ist das gar nicht so wild, aber in der Situation war das ganz schön hart für mich.
Ne, das sind
so.
Da wieder bei der Wahrnehmung, ganz klar.
Und der zweite Punkt, da war ich schon erwachsen. Ich hatte meine eigene Wohnung. Warst du eigentlich mal drin? Hast du meine Wohnung damals eigentlich gesehen?
Was? Ich habe bei dir Laminat verlegt.
Ah, stimmt. Ja,
wie oft war ich denn da?
Alter, stimmt. Ja. Entschuldigung.
Ja.
Wie komme ich gerade da drauf?
Ja, merke ich auch.
Aber ich habe gar nicht so lange da gewohnt, von daher.
Das stimmt, war nicht lange, ja.
Siehst du, Wahrnehmung.
Dafür hat sich eigentlich gar nicht gelohnt, Laminat zu verlegen für das kurze Stück. Keine Ahnung, war cool.
Ich glaube, ich konnte zum Schluss mit verkaufen, das war gar nicht so unpraktisch. auf jeden Fall habe ich da im Bett gelegen und ich hatte eine Schleimbeutelentzündung. Und ich hatte auch da meine Mama angerufen, ey, ich kann mich nicht bewegen, könnt ihr mich holen und mal zum Arzt fahren? Ich glaube, Krankenhaus, weil Wochenende oder so. Und die Antwort war, nein, dein Stiefpapa schläft noch. Weil ich denke mir so, was? Das war so unbegreiflich für mich. So, ich kann gerade nicht aufstehen. Ja, ruf in 2 Stunden nochmal an. Was? Da gibt es für mich persönlich, wenn ich jetzt auf meine Kids gucke oder auf Freunde um mich rum gucke, einfach keine Diskussion. Ja, ich wecke ihn, bis gleich. So, das wäre die Antwort, weißt du? So, das war richtig komisch für mich. Aber ich glaube auch, Hass ist da nicht das richtige Wort. Das war wirklich so eine Wut, aber auf jeden Fall. Ne? Die
ja,
war
klar, verstehe ich. Ja.
Und der dritte Punkt, der ist letztens hier tatsächlich in einem Thema mit, und jetzt kommt der Punkt, wo du Angst haben darfst, ja, der Trigger, so, die Triggerwarnung.
Und für alle da draußen, ich schalte jetzt ab. Nee, genau.
Hallo,
weg ist er.
Hallo?
Weg ist er.
Nee, auf jeden Fall, es gab eine Situation, wir haben ja vorhin ganz am Anfang schon drüber gesprochen, dass in Streitsituationen oder so auch gerne mal diese inneren Kindheitsanteile irgendwie hochkommen und Johanna mag dich und Johanna mag auch die Kids und auch deine Frau und alles. Darf man hier eigentlich den Namen von deiner Frau verwenden? Weil den hätte ich gerade fast gesagt.
Natürlich, ja, klar. Das ist sehr logisch.
Okay.
Habe ich ja vorhin auch schon gesagt.
Hallo Sophia. So, auf jeden Fall kam in dieser Streitsituation hoch, dass ich konnte nicht ganz greifen, wo das herkommt. Und ich habe gemerkt, als wir zur Schuleinführung der Zwillinge gekommen sind, dass ich, umso näher sie kam, umso angespannter wurde ich. Und ich habe es nicht verstanden. Also das war irgendwas, was irgendwie im Kindesalter anscheinend hochgekommen ist bei mir. Ich habe es nicht verstanden, aber ich habe gemerkt, ich werde wütender. So. Und irgendwann hat in einer Streitsituation Johanna dann gesagt, ey Kevin, ich bin gerade richtig wütend auf deinen Papa. Ich so, und da habe ich gemerkt, krass. Weil, was nicht untypisch ist systemisch, wenn du dir ein System anguckst, dass irgendwo eine Wut gestaut wird und die dann über andere Personen kanalisiert wird. Und gar nicht von der Person, wo sie hingehört, irgendwie rausbricht. Und ich glaube, in mir drin ist irgendwo eine Wut, die ich als Kind verspürt habe, die ich als Erwachsener aber gar nicht mehr habe. Wenn ich als Erwachsener darüber nachbedenke, bin ich cool damit. Und ich kann sie auch nicht gut in Worte fassen. Wenn ich das versuchen müsste, in Worte zu fassen, wäre das was wie, denkt Papa eigentlich manchmal darüber nach, wie die Zeit, die er jetzt mit den Zwillingen hat, in dem Alter mit Kevin war. Oder wie denkt Papa jetzt rückwirkend über diese Sachen? Das sind so die Fragen, die ich dann hätte, die, um das zu verbalisieren. Aber eigentlich kann ich dir nicht sagen, wo diese Wut herkommt. Ne? Und ich kann die auch nicht jetzt irgendwo hinschießen und sagen, hey, da warst du doof, da war ich richtig sauer auf dich. Mhm. Das ist es halt irgendwie nicht. Mhm. Aber irgendwo scheint da eine Wut sich angestaut zu haben in so einem Kindheitsteil, der halt über Johanna irgendwie verbalisiert wurde. Und da habe ich gemerkt, krass, aber ich kann es immer noch nicht festmachen. So, deswegen kann ich dir nicht sagen, es gab eine Hasssituation auf dich, die gab es einfach nicht. Mhm. Aber unsere Dynamik, in der wir halt drinstecken, ist halt massiv speziell. Ne? Also wir haben die Situation, dass ich mein Kind gekriegt habe, ein Jahr bevor deine Zwillinge geboren wurden, bedeutet, deine Kinder kamen als Onkels auf die Welt.
Ja, genau.
So ist das.
Ja, sie nennen sich jetzt, total lustig. Meine Jungs waren ja bei der Einschulung von deinem Großen. So, und andersrum habe ich auch bei der Einschulung von den Jungs, jetzt ist ja nur gerade mal ein bisschen mehr als ein Monat her, da habe ich auch gesagt, wisst ihr eigentlich, dass eure Neffen, euer Neffe und eure Nichten bei eurer Einschulung sind? Das ist, glaube ich, doch schon ziemlich speziell, aber ich finde es auch irgendwo lustig, ich finde es cool.
Aber das bringt halt genau diese Dynamik, ne? So traurig das klingt, ich würde mich in Bezug auf Erziehungs- und Kinderfragen, würde ich mich nicht an dich und an Mama wenden, weil ihr gerade in der gleichen Situation seid. Ihr seid gerade wieder Eltern. So, ne? Und das meine ich auch überhaupt nicht böse, sondern ich habe wirklich das Gefühl, wir sind gerade irgendwie so auf einem Level, wir sind gerade alle in Elternschaft und das macht halt eine super spannende Beziehung irgendwie aus. So, ne? Und ich glaube, dass wir gerade alle dabei sind, nochmal neu zu lernen, was es bedeutet, Eltern zu sein. Weil gerade in dem Alter, wo du schon sagtest, wo ich ganz klein war, da warst du vielleicht, war dir das quasi noch gar nicht so bewusst, wie diese Entwicklungsprozesse in dem Alter aussehen. Wenn ich mich daran erinnere, Mamas 30. Geburtstag war, als ich 11 war.
Ja, schon klar.
Weißt du, ich bin jetzt 33 und mein Kind ist noch nicht mal 10. So, das heißt, und ich weiß, in welchem Entwicklungsschritt ich gerade bin. Und das wird bei meiner Mama und bei dir ähnlich gewesen sein. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, wo man das irgendwie ja, wahrnehmen konnte, waren die halt einfach noch zu jung als Eltern so. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, dass meine Rolle für mich einfach nicht ganz klar wurde oder ganz klar ist, weiß ich nicht, das ist das falsche Wort, glaube ich. Aber ich glaube, daher kommt so diese Anstauung, die ich nicht gut anders verbalisieren kann, ne? Weil das einfach so ein Punkt ist. Ich glaube, ich kann an wenigen Punkten wirklich Kind sein oder konnte in den letzten Jahren, sage ich mal, wirklich Kind sein. Weil ich glaube, dass man auch als junger Erwachsener bei ja, bestimmten Fragen oder so eine gewisse Dynamik eigentlich braucht, um Kind zu sein, um vielleicht auch diese alten Kinderverletzungen halt ja aufzuarbeiten.
Ja, auch
Ne?
überhaupt erstmal
So.
zu erkennen, aber definitiv sehe ich genauso, ja, hast vollkommen recht.
Und ich glaube, dass dieses Kindsein im Erwachsenenalter, und das ist nicht nur was ich bei dir jetzt wahrnehme, das ist ja bei Mama genauso, ne? Bei Mama ist es auch so, dass da einfach, die hat da jetzt auch ein jetzt 12-jähriges Kind, hat jetzt auch vor kurzem Geburtstag, wo ich einfach sage, hey, ich bin eigentlich quasi nicht mehr das Kind. So. Und das ist schon eine komische Dynamik. Und ich glaube, wenn ich das verbalisieren müsste, würde ich das darauf zurückführen. Aber das ist jetzt nur ein Versuch, das irgendwie zu rahmen. Aber auch da wäre das Wort Hass einfach viel zu hart.
Das
So.
weiß ich und sagst du nicht als Erster, weil ich wirklich, das habe ich mehrfach schon gehört und mehrfach auch schon betont, dass das Wort wirklich bewusst ist. Und du wirst auch vor allem, wenn du jetzt die nächste Frage hörst, wirst du auch den Unterschied daran feststellen. Worauf ich hinaus will, ist, dass als Jugendlicher, genau da sind wir wieder bei der Wahrnehmung, die wir jetzt schon mehrfach betitelt haben, du es anders empfindest. Und in dem Moment, da gibt es so Beispiele, ich will jetzt aber auf diese Party und ich hasse dich, weil ich da nicht hin darf und was auch immer. Weißt du, das sind so ganz klare Dinger. Und wenn du, wie gesagt, die nächste Frage, schubse ich einfach mal in den Raum, gab es je eine Situation, in der du eines deiner Kinder gehasst hast? Grübel, grübel.
Ich will gerade gucken, ob ich so eine starke Emotion, wie ich jetzt den Vergleich hatte mit diesem Spielzeugberg, ne? Oder was war das Zweite, was ich gesagt habe mit meinem Schleimbeutel, ob ich wirklich so eine
Ja.
harte Emotion in die Richtung mal hatte. Auch hier ist das Wort Hass auf jeden Fall viel zu hart, weil ich sage, ey, ich liebe meine Kinder natürlich, man kann nur so hart verletzt werden, wenn man diese Liebe empfunden hat, ne? Aber ich glaube, so stark verletzen können meine Kinder mich noch nicht, beziehungsweise wenn sie das tun, glaube ich nicht, dass sie das aus einer bewussten Handlung heraus tun. Und ich glaube, dass ein Hass in meinen Augen auf sowas basiert. Also ich glaube, ein Hass basiert auf einer bewussten Handlung, die gegen etwas gesteuert wird,
Schöner,
ne?
schöner Satz.
Ich erinnere mich daran, dass ich mal sauer auf mein Kind war und ich das auch angemeckert hat. Aufgrund dessen, weil etwas, was mir wichtig war und teuer ist, runtergeschmissen wurde. So. Oder bei einem Essen ist meinem Sohn, dem fällt nie was runter. Dem sind bei einem Abendessen drei Teller kaputt gegangen. Und beim dritten habe ich gesagt, jetzt reicht's aber mal hier. So. Aber das war auch kein Hass, das war ein, was passiert hier eigentlich? Und die Situation, wo ich wirklich Emotionen fühle, wo ich auch das Gefühl habe, ich werde leider ein bisschen lauter, aber ich entschuldige mich danach dann, weil ich das dann merke, sind Situationen, wo ich Dinge gefühlt 3000 Mal sagen musste und dann ist bei mir irgendwann das Ende. Aber das ist auch kein Hass. Das ist einfach eine Anstauung, dann vielleicht eine langsame Überforderung, gerade wenn viele Geräusche vielleicht noch mit da sind, da das eine Kind, dann noch Musik an und dann noch was in der Küche oder. Aber so ein richtiges Hass gab es nicht. Es gab einen Moment, wo ich auch viel und laut bin, ist, wenn ich Angst habe, so um das Kind, ne? Einmal hat mein Sohn nicht auf die Straße geguckt und wollte gerade Richtung Straße, aber ich habe ihn auch festgehalten, dann ist die Straße an ihm vorbeigefahren, so. Und da habe ich halt, stopp, ich habe so richtig laut stopp geschrien, hat ihn erschrocken, dann ist er stehen geblieben und dann hat er verstanden, warum, so. Aber auch das hat nichts mit Hass zu tun. Ich könnte es nur andersrum sagen, dass ich mal auf mich richtig sauer war in Bezug auf die Kinder, weil ich wollte meinem Kind einmal beim Klettern Unterstützung halten und da wollte das Kind so langhangeln. Ne? So in so Stangen oder sowas. Und dann habe ich so ein bisschen geholfen, um diesen Schwung mitzugeben. Und der Schwung, habe aber versucht festzuhalten, war dann zu viel, dass das Kind sich nicht festhalten konnte, ist dann runtergefallen. Ich konnte aber so schnell auch nicht greifen. Und so ähnlich auch in einem Kampeln mit der mittleren Tochter, dass sie dann im Spiel rübergefallen ist und sie sich dann wehgetan hat, habe ich mir total leid getan. Aber das ist nichts, was an Emotionen gegen das Kind
geht. Ja, klar. So. Wie fühlst du dich gerade?
Mir wird so ein bisschen warm, so, aber ich sitze hier auch in Schuhen und Jacke, weil mir vorhin kalt war. Aber ich glaube, mir wird zu kalt, wenn ich es gerade ausziehe. Aber ich habe das Gefühl, dass so schon so ein paar Themen, die ich auch so im Kopf hatte, die vielleicht hitzig werden könnten, eigentlich ganz cool langgeschliffen sind und ein paar ja, coole Aspekte eigentlich aufgetaucht sind. Und natürlich interessiert es mich gerade irgendwie auch noch ein bisschen. So ein paar Bälle habe ich dir auch schon zugespielt, die vielleicht noch nicht ganz thematisiert sind. Vielleicht hast du auch noch ein paar was im Hinterkopf. Da bin ich natürlich auch super gespannt und deine Zuhörer vielleicht auch. So,
ja, das ist.
Aber ich habe gehört, du hast noch 7 Fragen an mich.
Nee, da hast du falsch gezählt. Es waren jetzt 5.
Oh, dann noch 5.
Was ist Liebe für dich?
Ganz pragmatisch würde ich erstmal sagen, eine Entscheidung. als ersten Punkt. Aber ich glaube, es ist auch miteinander lernen. So. Ich habe mich irgendwann bewusst entschieden, mit meiner Frau unterwegs zu sein. Und gerade wenn ich auf die jüngeren Jahre, wir sind jetzt seit 10 Jahren zusammen in dem Jahr, so wie ihr, habe ich gehört. Deswegen kann man das ganz gut rechnen. Würde ich sagen, dass zumindest vielleicht sogar die erste Hälfte, wenn ich so gerade ans Studium denke, weil auch Studium war für mich eigentlich nochmal Zeit, mich selbst zu finden, immer wieder so Gedanken auch da sind, wie ich schon vorhin beschrieben habe, Sexualität und Liebe ist heute ein ganz schnelles Thema. Es war super oft in meinem Kopf, oh, die ist hübsch, könnte ich irgendwie bei der landen und so weiter. Aber nein, ich habe dann gelernt, da dabei zu bleiben, habe gesagt, ich habe mich dafür entschieden und habe meine Frau auch in den letzten Jahren immer mehr lieben lernen dürfen und kann jetzt auch wirklich ganz, ganz klar sagen, dass ich meine Familie liebe, dass ich meine 2 Töchter liebe, dass ich meinen Sohn liebe, dass ich meine Frau liebe. Das kann ich jetzt ganz, ganz klar sagen, weil ich es einfach gelernt habe und es gelernt habe zu schätzen, was es bedeutet, mit den Menschen unterwegs zu sein.
Wunderschön.
Also es ist quasi eine Entscheidung, an den Start zu gehen, aber dann auch den Dauerlauf durchzuziehen oder den Wettkampf.
Wahnsinn. Ja?
Schöner, um schöner Vergleich. In deiner Sprache mal zu sprechen.
Ja. Was ist Erziehung für dich?
Warte mal, jetzt muss ich kurz meinen Ratgeber raussuchen und eine gute Formulierung suchen.
Nix da, alles im Kopf.
Ich glaube, ich habe das vorhin schon gesagt. Erziehung ist in meinen Augen so ein Stück weit die Bedürfnisse der Kinder wahrzunehmen und sie versuchen bestmöglich auf ihrem Weg zu unterstützen. Weil ich den Kindern ermöglichen möchte, ihr Potenzial in dem Rahmen, in dem sie sind, irgendwie zu entfalten. Wir hatten ja letztes Mal als ich bei euch war, auch ein Gespräch über Entfaltung und die Entwicklung quasi. Und so ist es hier auch. Ich sehe, dass mein Sohn super viele Interessen gerade hat. Langsam geht es bei meiner Mittleren auch los, dass ich merke, was möchte sie? Und dann will ich sagen, okay, du hast gerade Bock auf den Sport, wir machen den Sport. Du hast gerade Bock auf Pokémon-Karten, wir machen Pokémon-Karten. Alter, ich kaufe mir gerade so viele Pokémon-Karten, die konnte ich mir als Kind nicht leisten. Ja, ist großartig. Schön nochmal das, was in der Kindheit in war, hier nochmal mit aufleben lassen.
Ja, genau.
Und ich merke jetzt schon, dass ab morgen mein Geldbeutel wieder blutet. Aber das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall sich mit diesen Themen von den Kindern einfach nochmal aktiv auseinandersetzen und sie dabei zu unterstützen, aber dann auch zu sagen, hey, jetzt ist es nicht mehr dein Thema, zu sagen, okay, dann gucken wir, was ist jetzt das nächste Thema. Aber ich möchte mein Kind auch darin bestärken, ein Thema für sich zu finden, und ihm bewusst machen, wenn es langfristig bei was dran bleibt, dass es darin erfolgreich werden könnte. Ne? Ich sag, wenn du jetzt Bock hast, Fußball zu spielen und du Bock hast, Fußballprofi zu werden, dann unterstütze ich dich. Wenn du sagst, du willst das jetzt mit Musik machen, dann machen wir das mit Musik. Mal gucken, wo die Reise hingeht. Vielleicht wird er Straßenmusiker, während er Fußball
spielt. Während der Fußball spielt, genau. Oder, so. Oder er ist Profi, genau. Und macht Straßenmusiker als Hobby.
Wie witzig das wäre, wenn du dann, weißt du, so einen Typen aus deiner DFB-Elf dann mit einer Gitarre in deiner Stadt so siehst.
Ja, auf jeden Fall. Ja, genau, und vor allen Dingen überall auf der Welt.
Feiern.
Überall auf der Welt. Er hat ein Länderspiel in, keine Ahnung, Usbekistan und steht dann da in der Hauptstadt und macht ein Spiel. Geil, sehr cool. Ja, stelle ich mir gerade sehr gut vor.
Was? Der hätte auf jeden Fall viele Follower.
Auf jeden Fall, und es geht dann viral, wie es heute heißt. Ich verstehe dieses Wort nicht. Egal. Was wünschst du deinen Kindern? Hast du vorhin schon erwähnt.
Eigentlich auch mit dem, was ich gerade schon beschrieben habe, so, ne, dass sie einfach wirklich Dinge rausfinden, die sie einfach, ja, verfolgen können, wo sie merken, okay, da bin ich gut, da werde ich besser drin, weil das schafft auch Selbstvertrauen. Und so ein gesundes Selbstvertrauen ist, glaube ich, gerade in der Zeit, in der wir unterwegs sind, wo alles so schnell ist und durch Social Media alles so unsicher wird für viele Menschen, also persönlich, ne, meine ich. Ich hoffe, das ist rausgekommen. Glaube ich, total wichtig. Und wenn die jetzt schon in jungen Jahren mit den Dingen, die sie machen, einfach Erfolge feiern können, weil Fußballspiel, weil Tanzauftritt oder so, dann ist das cool. Mhm. Und darauf kann man dann mit einem gesunden Selbstvertrauen dann, glaube ich, in die hier Oberschule, die ist ja in den meisten anderen Bundesländern als Berlin und Brandenburg ab der 5. Klasse, dann gut drauf aufbauen. Weil ich glaube, das ist gesund, wenn man das dann im jüngeren Kindesalter bis einschließlich 4. Klasse dann schon einen Grundbaustein gebaut hat.
Was wünschst du dir selbst?
Erfolg? Nee, ganz ehrlich, jetzt aktuell wünsche ich mir, dass ich meine Gewohnheiten intensivieren kann. Ich habe gerade gute, gesunde Gewohnheiten entwickelt und bin aber ähnlich, wie du es beschrieben hast, ein Mensch mit vielen Interessen, der sich dann auch schnell begeistern kann. Aber gerade wenn man, ja, du magst ja auch Kameras, ne? Wenn man so eine neue Kamera hat, dann spielt man erstmal eine Woche nur mit dieser Kamera rum und macht super viele Fotos oder ein neues Telefon oder so, ne? Dann alle Features ausprobieren und dann Apps einstellen und so weiter. So geht es mir halt aktuell mit Hobbys. Ich wünsche mir gerade ein ganz klares Hobby, weil ich sonst immer zu sehr von den neuen Dingern begeistert bin. Und wenn ich ein ganz klares Hobby habe, kann ich das gut in den Alltag integrieren und das würde mir sehr viel mehr Struktur aktuell schaffen. Genau.
Wer ist der wichtigste Mensch in deinem Leben? Großes Fragezeichen.
Also so groß ist das Fragezeichen gar nicht, ne? Es gibt halt so, also drei Aspekte, ne? Wenn ich das jetzt christlich betrachte, hätte ich gesagt, hey, Jesus ist der Wichtigste in meinem Leben, aber der ist kein Mensch, wenn man es so betrachtet, von daher ist es irrelevant.
Nicht mehr.
Und wenn ich dann auf die Menschen schaue, denkt man natürlich immer, er ist irgendwie ins Außen, aber eigentlich ist es der Punkt, ich hasse dieses Wort, eigentlich. möchte ich sagen können, ich bin das. So, zu sagen, ich kann bei mir den Fokus setzen und wieder in so einer gesunden Egoismus heraus, weil ich glaube, wenn ich mir wichtig bin, kann ich auch mein Umfeld viel besser schätzen und viel, viel besser darauf eingehen. Deswegen switche ich gerade so ein bisschen zwischen, muss ich eins meiner Kinder auswählen, wenn ich Kinder sage, oder sage ich meine Kinder? So.
Ja? Nein, musst du nicht. Wäre auch traurig.
So. Ja, also meine Kinder und meine Frauen sind schon, meine Frauen, Entschuldigung, meine Kinder und meine
Frauen. Das sind ja Frauen, drei Frauen hast du bei dir zu Hause, hallo?
Gut gerettet, Papa, vielen Dank. sind eigentlich auf einer sehr ähnlichen Stufe. Aktuell ist die Zeit mit den Kindern ein bisschen intensiver, weil durch die Abendgestaltung da weniger Zeit da ist. Aber vom Innen her bin ich es und nach außen wären es aktuell die Kinder. Mhm. Und dann am Punkt 3 meine Frau. Entschuldigung, dass du nur noch mal 3 bist.
Ach ja, da gibt's, also für mich gibt es da auch keine Reihenfolge, wie du schon sagst. Ich sehe es ja genauso und ich unterstütze auch bei vielen meiner Klienten, dass sie eben an sich selbst denken dürfen. Damit geht es ja erstmal los. Erstmal die Akzeptanz, ich bin überhaupt noch da. Und dann eben, dass sie an sich selbst denken dürfen. Und das Egoismus für mich persönlich, das, was wir früher mal mitbekommen haben, Egoismus ist für mich nichts Negatives, null. Es ist für mich im Gegenteil ist was sehr Positives. Und da sind wir wieder bei dem, du sagst, dein Kind liebt dich immer, das tut's. Und dein Kind liebt dich, weil du so bist, wie du bist. Und das ist ja auch ganz wichtig. Und du kannst nur so sein, wie du selber dich selbst empfindest. Und wenn ich mich selbst als negativ empfinde, dann gebe ich das auch weiter. Aber wenn ich mich selbst als positiv empfinde und selbst als Vorbild, weil wer spontan zum Beispiel auf den Satz, fühlst du dich als guten Papa, gute Mama, und du sagst ja, sofort wie aus der Pistole geschossen, kommt es bei vielen krass rüber. Nein, natürlich darfst du das sagen. Na logisch, du empfindest es so, dann ist das so. Also von daher ist das völlig in Ordnung und im Endeffekt musst du diese Frage deinem Kind stellen. Ist dein Papa guter Papa? Weißt du? Aber es sind immer die Wahrnehmungen, die Empfindungen und die hebe ich bei jedem Klienten extrem hoch und hebe ich bei jedem Menschen um mich herum hoch, weil du selbst bist dir selbst der Nächste, weil, und das ist auch richtig rationell begründet, es gibt niemanden, der vom ersten Tag an bis zum letzten Tag an bei dir ist. Du selbst bist es. Und das ist eben ein sehr, sehr schönes Statement, finde ich. Und ich habe letztens einen schönen Satz gelesen, mal sehen, ob ich den zusammenkriege. Wenn du mit dir selbst befreundet bist, hast du immer einen guten Freund um dich oder irgendwie so sinngemäß. Und sowas finde ich natürlich extrem wichtig und total schön. Und an diesem Punkt, ich sehe, dass du schon wieder fleißig mitschreibst, beende ich das Ganze immer. Aber ich lasse natürlich dir gern auch ein schönes Schlusswort.
Ja, ich habe das fleißige Mitschreiben. Das sind so einfach Punkte, die ich vielleicht nochmal hätte ansprechen können. Aber ich weiß nicht, ob die jetzt nochmal ja, den Rahmen zu groß machen. Weil du hast ja vorhin auch gefragt nach dem Punkt, an dem ich es vielleicht festmachen könnte, diese innere Kindesverletztheit irgendwie. Da ist mir noch ein Punkt nämlich zwischendurch aufgefallen. Aber dann können wir einfach irgendwann noch eine Folge machen. Weißt du? Dann läuft das. Aber was ich als Schlusswort, das würde ich vielleicht ausklammern. Ne? Im Sinne von, ich fand es ganz süß, dass du gesagt hast, wir müssten mal die Kinder fragen, was die eigentlich dazu sagen. Lass uns doch mal versuchen, ob wir unsere Kinder irgendwie so eine Sprachnachricht mal aufnehmen können und fragen, hey, glaubst du eigentlich, ich bin ein guter Papa? Das kannst du machen, das kann ich machen. Und dann warum? Mal gucken, was da rauskommt. Dann können wir, wenn das klappt, das hinten noch anschmeißen. Das wäre mal super spannend.
Coole Idee. Coole Idee, auf jeden Fall. Ja, das dazu und nochmal viel, viel emotionsvoller und emotionsgeladener. Ja, jetzt bräuchte ich ein Taschentuch. Kannst du mir eins rüberreichen?
Ich muss immer aufpassen, dass ich die Box nicht zu weit rüber halte, weil sonst mache ich, falls du das Video verwendest, Werbung für...
Für irgendeine Werbung, für irgendeinen Taschentuchfirma. Ist doch völlig egal. Nein, das ist...
Schon... Nee, für... wie sage ich das? Für in blau gekleidete Menschen, die davon singen, etwas loszulassen.
Auch gut. Ja, wie gesagt, viel, viel emotionsvoller und dankbarer sage ich dir jetzt danke, dass du da warst, dass du hier dieses Gespräch mit mir geführt hast. Und ich weiß, ich bin da jemand, der da wirklich nicht nur, weil ich es nochmal bearbeite im Ton und Bild, sondern auch so emotional in jedes Ding nochmal eintauche. Beim Bearbeiten werde ich mir hier eine Tücherbox hinstellen, weiß ich jetzt schon. Ja, wie gesagt, vielen Dank und mega. Mehr kann ich gerade nicht sagen. Tschüss. Ich liebe diesen Jungen, dieses Kind, dieses 34-jährige Kind. Es ist halt mein Kind. Kennst du das? Du wirst immer mein Kind bleiben. Hast du bestimmt von deinen Eltern mal gehört, oder? Auch wenn du schon ein bisschen älter bist. Und es stimmt ja auch. Jeder ist selbst Kind, Papa, Mama und kann beide Seiten hoffentlich genießen. Wunder dich nicht, dass wir im Gespräch auch über Weihnachtspläne geredet haben. Das Gespräch hat, ich glaube, einen Monat oder so vor Weihnachten aufgenommen worden. Ungefähr, ich weiß nicht genau. Nächste Woche wird es ein bisschen ernster. Nächste Woche geht es ein bisschen ans Eingemachte und es ist auch ein Thema, was ich in meiner Arbeit als Familienmentor gerne verhindern möchte. Trennung trotz Kind oder Trennung mit Kind, wie auch immer du es nennen willst. Kannst du dir vorstellen, dass das emotional ist und ich beleuchte das Ganze mal von verschiedenen Seiten. Solltest du bis dahin Kontakt aufnehmen wollen zu mir, zum Beispiel um eine Trennung zu verhindern, gerne. Entweder du schreibst mir eine Mail, podcast@familyflowcoaching.de oder du gehst in den Shownotes auf den Calendly-Link. Und dann reden wir miteinander. Ich freue mich auf dich. Dein Cola.
Jungs, was war das gerade? Family Flow, der Podcast.